Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und die beiden alten, eingerosteten Typen vom Worum Podcast, die müssen sich erstmal irgendwie wieder dran gewöhnen, dass sie erstens aufnehmen, zweitens gemeinsam aufnehmen und drittens einen Saisonabschluss zu bewältigen haben, der, Spoiler, viele Emotionen in sich trägt. Ich sage es jetzt nicht in die Leitung, ich sage es ihm ins Gesicht. Mein lieber Thomas, schön, dass du da bist. Hallo. Beziehungsweise schön, dass ich da bin, denn wir sind irgendwie mehr oder weniger bei dir zu Hause.
Ja, wenn es nicht so traurig wäre, dann würde es gut klingen. Ja, wir sind praktisch in meinem zweiten Zuhause im NDR, haben uns ein Nachrichtenstudio geschnappt. Und werden uns hier durchimprovisieren. Hallo Jan.
Grüß dich.
Hallo an alle. Und wir freuen uns irgendwie. Wir sind vielleicht kurzer Uhrenvergleich. Ja, heute ist Sonntag, der 23. Juni. Ich habe nur zugesagt, weil ich mir vertraglich habe zusichern lassen, dass ich die Rituale der letzten Woche nicht verändern muss. Ja. Es ist also kurz vor 18 Uhr und im Prinzip... Bis vor ein paar Tagen wurde das letzte Spiel angepfiffen. Ja. Und spätestens jetzt die letzte Folge Werder Bremens ist genau einen Monat her.
Ja, das hast du nachgeguckt, ne?
Ja,
stimmt, ja. Genau vor einem Monat.
So, und solange...
Wir haben uns genötigt gesehen, endlich mal wieder eine Folge aufzunehmen.
So, und solange die gute EM-Phase läuft mit den drei Spielen am Tag, hatten wir auch eine Ausrede zu sagen... Geduldet euch.
Ja, genau. Ja.
Dann ist es doch bei Werder überhaupt nichts passiert.
So, dann wird es umso schöner.
Ja, genau. So, und jetzt läuft die EM und irgendwie sind wir haben uns quasi heute in die Augen gesehen und mehr oder weniger ist zeitgleich gesagt, ey, eigentlich hätten wir doch auch einen total geilen EM-Podcast machen können.
Ja. Ja,
die Idee ist uns leider viel zu spät gekommen.
Lass uns dann mal mit der Planung anfangen.
Ja. Ja, sehr gut. Einen schönen Recap-Podcast. Ja.
Willkommen im Worum-Podcast Strategie-Meeting.
Ja, genau.
Die zerstören wir uns in den nächsten drei Jahren. Ja. Nein, ohne Witz, die Hälfte der EM ist rum.
Ja.
Und
nee, stimmt gar nicht. Ein Drittel.
Ein Drittel?
Ja.
Der Zeit.
Achso, ja. Ja gut, ja, okay. Ja, gut. Oh,
oder
okay. Der Meta-Thomas.
Entschuldigung.
Ja, also der Zeit, ein Drittel der Zeit.
Ich finde immer eine Statistik, die mir recht gibt.
Aber du meinst, die Hälfte der Anzahl der Spiele ist durch? Kommt das hin? Passt das?
Möchte ich mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Wie gesagt, ich habe mir vertraglich zusichern lassen, dass ich nichts anderes tun muss als Fußball.
Ihr bekommt dir quasi live mit, wie die Beziehung zwischen Thomas und Jan funktioniert.
Ja. Ja.
Thomas geht immer mit Thesen steil und hofft darauf, dass ich sie nicht faktisch entlarve.
Das stimmt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht okay, ja.
Hast du in dieser Saison, hast du das in den Worum-Podcast-Folgen mehrfach versucht, mein Freund?
So, ich wollte noch den Uhrenvergleich erklären. Ich wollte den Leuten nur erklären, wann wir aufnehmen, damit die ungefähr einen Eindruck haben, ob wir uns um Kopf und Kragen reden oder schon alles wussten.
Und auch eine Erklärung dafür, warum wir so schnell reden.
Und wir sind hier schon kurz vor einer Schlägerei. Das geht doch nicht. Ich wollte nur sagen, also Stand jetzt, heute Abend gucken wir hoffentlich noch zusammen das Spiel Deutschland-Schweiz im Froggies, was du ja eigentlich versprochen und dann jetzt aber wieder in Frage stellst. Was überhaupt kein Vorwurf ist. Ich möchte nur sagen. Nein, pass auf. Lange Rede, kurzer Sinn, die EM läuft und ich finde es eigentlich ganz... Also Stand jetzt, würde ich sagen, beschäftigen mich zwei Fragen.
Ja.
Erwartet Deutschland 8:0 heute Abend gegen Schweiz? Sind wir schon wieder auf dem Level, dass alles drunter eine Enttäuschung ist?
Also reden wir über Fußball Deutschland oder über den Worum-Podcast?
Lass uns das lieber gleich aufdröseln.
Ja.
Die zweite Frage, die ich mir stelle, wie konnte das passieren? Wer hätte denn bitte damit gerechnet? Und das gab es wirklich noch nie. Es gibt ohne Scheiß einen Shitstorm gegen die Deutsche Bahn.
Das erste Mal, also Shitstorm sind die ja gewöhnt, aber
auf,
es ist der erste internationale.
Wie ungerecht, also wirklich.
Ne? Also, tut mir leid. Und sie kriegen genau das, was sie verdienen.
Das hat mich doch wirklich überrascht, dass das nicht läuft. Ja, also da wirklich.
Die armen Engländer.
Ja. Im Shithole Gelsenkirchen. Ja. Ne? Und ich sage als
Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen, the Shithole Gelsenkirchen. Abgesehen davon, die Mannschaft spielt wie ein einziges Shithole. Davon mal ganz abgesehen. Ja. So, Schalke ist wenigstens hässlich, aber ehrlich.
Mr. Southgate nicht.
Aber das ist doch wirklich so Reverend Coolmann. kommt da in mir hoch, ne, wo ich wirklich denke, so, liebe UEFA und die Völker Europas, ich möchte euch zurufen, ja, die ihr eure Söhne und Töchter im öffentlichen Nahverkehr bei der EM verloren habt. Ja,
genau. Guckt mal irgendwo zwischen Gelsenkirchen und Kastrop-Rauxel.
Es gibt ein Stadion in Bremen. Das Weserstadion am schönen Osterdeich.
Preach it, Reverend Coolman.
Da geht man einfach zu Fuß hin. Ja.
Am Wasser lang.
Halleluja. Ja. Verdammt nochmal.
Ja. Stell dir mal vor, eine Fanmeile im Viertel.
Mann, aber wirklich, dann tragen die wirklich diese EM dann an irgendwelchen Autobahnkreuzen aus. Ja. Ah, oh, Mann, schon ein bisschen, aber ich ist auch ein bisschen...
Ja, ohne da jetzt zu tief einzutauchen.
Ein bisschen lustig ist es aber auch, ja, auch wenn es natürlich wieder ein bisschen too much ist und man merkt, in anderen Ländern sind die Leute genauso hysterisch.
Ich neulich mal wieder, als ich bei Twitter irgendwie genau das, ne, diese ganzen Tweets von den ganzen Briten und so, die sich darüber ausließen, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Abreise aus Gelsenkirchen für alle Fans irgendwie 5 Stunden gedauert, ja, weil das da irgendwie auf dem Bahnhof nicht ging. In dem Kontext und nach einem Bier oder zwei und, hatte ich dann...
Und das sagen Engländer, ja, wohlgemerkt.
Ja, die ja auch mit ihrer Bahngesellschaft und also... Ja. Nicht die verwöhntesten des Kontinents, ja, sind, ja, aber das nur am Rande. Was ich sagen wollte, ist da halt eben genau das reingeschrieben, ne? Von wegen so, ja, UEFA selber schuld, wenn ihr die schönsten Stadien des Landes nicht nehmt, sondern, ja, irgendwie, keine Ahnung, die größten oder, ja, whatever. Aber natürlich, wie es bei uns in der Bubble und generell, wenn man dann auch noch den Hashtag der Europameisterschaft selbst nimmt, hat man halt dann das gesamte Klugscheißer-Shithole, ja, okay, unter seinem Post und so. Nee, aber es liegt ja an den Richtlinien der UEFA. Ja, das ist mir doch egal. Ich will nur sagen, ey, was für eine Werbung für dieses Turnier wäre es gewesen, mal fernab von der Stimmung im Land, weil die ist geil.
Mega. Ne? Ja. Und geil? Das sagen ja auch alle. Genau. Das sagen ja auch die Engländer. Genau. Und im Prinzip ist das, ich lasse dich gleich weiterreden, ja, ne? Aber da möchte ich diesen kurzen Einschub, ja, weil ich das auch wirklich witzig finde, ja, dass alle sagen, die Deutschen, wie gastfreundlich und warmherzig und wie schön das ist und wie, ne, nett mit denen zu feiern und wie freundlich die sind. So, aber die Organisation, Katastrophe, ja, Pünktlichkeit. Und das widerspricht so komplett diesem Deutschland-Klischee. Ja. Das es zum Beispiel noch in Indien oder in vielen weiten Teilen Asiens gibt und so, wo Deutschland wirklich noch so für den Roboterapplaus im Stadion, ja, aber die U-Bahn fährt.
Ja, das ist halt die 80er Jahre, die 70er, 80er Jahre Reputation, die sich halt, die noch so Nachschockwellen, ja, aussendet in die Zukunft, ja, aber ehrlicherweise in der Realität nicht mehr zu halten
ist. Ja, so ein bisschen Bayern-München-Vibes, ja, aber, ne,
auch. Naja, aber finde ich ja viel wichtiger, ne? Und das, ja, ist ja auch eine Sache, die ich total cool finde. Der Vibe und die Art und Weise. Ich habe neulich mal einen Tweet gelesen oder irgendjemand sagte das in einem Podcast, den ich gehört habe oder so, dass es halt eben auch gerade Social Media so viele Posts gibt, die halt sagen, ey, bitte, können wir einfach die ganzen Turniere immer in Deutschland austragen? Mhm. Wie geil ist das, ey? Ja. Und guck dir mal an, wir sind jetzt 10 Tage, glaube ich, drin im Turnier. Mhm. Ja. Ey, und es gibt schon Bilder, wo du einfach Tränen in den Augen, ja, hast. Ey, die Holländer in Hamburg, ja, 40.000.
Die Schotten.
Ja, die, ja, Schotten. Diese geilen Schotten, die irgendeiner Oma in Köln, ja, mit Regenschirm und Rollator über das Kopfsteinpflaster des Heumarkts helfen.
Ja.
So.
Ja. Ja.
Und das ist genau das, was ich vor dem Turnier ehrlicherweise so ein bisschen gehofft hatte, einfach mal ein bisschen wieder Good Vibes fühlen.
Ja,
so,
richtig.
Und das ist so
und auch
schön,
mal ein bisschen, ey, wieder Deutschland fühlen und auch dann so ein Schwarz-Rot-Gold im guten Sinne.
Ja.
Ja, also das ist ja, ja, auch scheiße, dass wir uns das von irgendwelchen Honks dann wegnehmen lassen, ja, und dieses beklemmende Gefühl, in so ein Deep Talk wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht eintauchen, aber wie ich das wieder gespürt habe, ja, im ersten Spiel bei der Hymne. Ne? Wieso ich und 20, 30 Leute um mich rum, alle so und die einzigen, die mitgesungen haben und die sagen, was ist denn los mit euch, waren Deutsche mit Migrationshintergrund.
Ja.
Und, du, ja, und man, ja, denkt immer so, das soll eigentlich nicht sein so. Ne? Aber wir sind schon viel zu, hat uns jetzt schon viel zu weit weggetragen. Ne? Aber ich wollte das nämlich auch nochmal betonen, ne? Das ist schon wirklich schön zu sehen, dass hier halt auch in der Stadt, gut, es ist in Hamburg halt auch, ne, wo halt auch viele Nationalitäten sind, dass das überall gelebt wird. So.
Ja. Ne? Ja, und wie gesagt, ne, egal welche Anhängerschaft, ja, wir haben ja allein jetzt, also, legendär, wie die Schotten, ja, wirklich jede Stadt, in der sie sind, einfach, ja, auf links ziehen, aber auf die coolste,
richtig,
Art und Weise. Ja, die Türken, ja, die alles anzünden.
Ja.
Die Holländer, die, ja, in jeder Stadt, wo sie sind, auf irgendeiner, ja, Hauptstraße mit 40.000 Leuten die Abwandlung, ja, des André Wiedener tanzen.
Ja, und den Griech, es ist nämlich der André Wiedener, die Holländer tun so, als hätten sie es erfunden.
Ja.
Es ist
ja
wohl, genau, eindeutig der André Wiedener.
Ja.
Ja. So. Aber die Holländer, da habe ich eh schon das Gefühl, die feiern nur noch, also fast mehr sich selber, ja, als die Mannschaft, die, by the way, Klammer auf, unter jemandem anderen als Ronald Koeman, glaube ich, auch deutlich besser spielen würde, Klammer zu, ja, was auch für England gilt.
Gareth Southgate hat ihren Beitrag und ich fällt mir markiert.
Gareth Southgate hat die Unterhaltung verlassen. Ja. Genau. So, aber wie die sich feiern und die werden am Ende, wird glaube ich, werden die Plattenverkäufe, hätte man früher gesagt, von diesem Euro-Trash-DJ, ja, wirklich auf Mallorca-Style. Ja. Und wir werden auch zugeschüttet mit Mickey Krause-Covers, ja, das sage ich dir auch jetzt schon.
Ja. Ne? Und jetzt sind wir schon wieder gefährlich nah bei unserem geposteten Bild von Marvin Ducksch und Marco Friede, ja, auf der Schinkenstraße in Mallorca.
Anderes Thema. Ja. Nein, aber zu diesem Euro-Feeling, das muss man ja wirklich sagen, ne? Das ist, obwohl man auch sagen muss, ne, Thema nochmal, dieses I'm absolutely shocked. Ja, mein, das sind ja auch Englische, das sind ja auch der Independent, die New York Times, der Sport, der Journalist, ja, ja, der da vermutlich in den USA einer der wichtigsten überhaupt, der sich mit Soccer beschäftigt, in dieser New York Times linksintellektuellen Amerika-Bubble, wo überhaupt nur Soccer geguckt wird. Ja. Ne, und der halt wirklich deswegen jedes Turnier gesehen hat. Ja. Und die alle unisono sagen, es ist am miesesten organisiert, das ist schon hart so. Ja. Und es ist ja nicht so, dass hier alles zusammenbricht, aber natürlich, wenn du vorher Katar und Russland, ja, da funktioniert natürlich alles, aber dafür wird da halt auch, werden halt auch zwei Stadtteile umgesiedelt mit einem Bagger, ja, damit die Journalisten aus den USA ein positives Bild haben. Ja, das ist ja, nur trotzdem ist es natürlich, ne, und auch die Schotten, ja, die wirklich ja die sympathischsten, geilsten und ja auch, ich sag mal, die müssen ja auch viel ertragen, wenn sie ihr Team immer sehen. Also die sind leidensfähig. Und selbst da hat der Dachverband der Fanclubs das auch gesagt und die Organisation kritisiert. Die Österreicher kamen nicht von Passau nach Stuttgart, weil da einfach gibt's keine Zugverbindungen. Aber das hat ihnen auch keiner gesagt. Ja. Ja. So. Und solche Sachen sind natürlich, und dafür muss man auch sagen, ist es erstaunlich komplett friedlich. Und das ist geil, weil da sind so viele Ausnahmesituationen schon, wo Tausende auf einem, gereizte Leute auch, auf einem Haufen sind. Es passiert so gut wie nichts, außer eine Prügelei, irgendwo organisierte Hooligan-Prügelei zwischen, ne, Albanern und Serben, glaube ich. Die
Serben und Engländer.
Nee, Albaner und Serben waren das auch, ne, die sich da, weiß ich nicht, auf jeden Fall Leute, die irgendwas anderes zu klären hatten, aber es gab keine größeren Zwischenfälle. Und wenn du dir überlegst, was wir auch in den Nachrichten, die Hauptsorge war immer die Sicherheit, die Grenzen zu. Die ersten Spiele waren um die Stadien rum. Ja, waren, also wirklich, da denkst du, die Leute ziehen in Krieg, diese Polizisten, in diesen. Ne? So, und das hat ja ein bisschen nachgelassen. Und ich finde auch trotz Erstaunen, trotz der Wartezeiten, trotz der Sachen, und das spricht ja auch für unser Land, muss man sagen, dass da einfach eine gute Grundatmosphäre herrscht, die auch überall gelobt wird.
Ja, also ohne da jetzt irgendwie noch eine extra Runde und noch eine extra Runde und noch eine extra Runde
zu reden. Ja, ich habe alle mitgenommen.
Ja, ich wollte nur sagen, ne, also für mich, und das ist auch etwas, was, wo ich mich bewusst für entscheide, ist halt, dass, und das habe ich neulich auch mal einmal bei Twitter kurz geschrieben, ich liebe es einfach, was für, und seien es nur so kleine Memes im Internet, ne, was diese Europameisterschaft in Deutschland für Positivity ausstrahlt. Ja. Und das sind genau diese Sachen.
Gib mir mal 3-4 Sätze dazu.
Bitte. Ja, also zum Beispiel dieses Bild oder dieses kurze Video von den schottischen Fans, die dieser alten Frau über die Straße helfen. Mega. Ja, dieses um die Welt gegangene Bild der niederländischen Fans in Hamburg, die auf dieser hat irgendjemand von oben gefilmt, wie diese Fanschar von 30.000 Leuten diesen Tanz macht.
Glacis-Chaussee
Du hast ja laufend, also wenn man das auch verfolgt so ein bisschen, man kriegt das ja auf die unterschiedlichsten Art und Weisen in die Timeline gespült, wie die ausländischen Fans sagen, ey, was ist das für ein geiles Land? Ja. Wie cool sind die alle? Ja. Es gibt so ein exemplarisches Ding, hat ein schottischer Fußballfan sein Handy verloren. Mhm. Ja, deutsche Fußballfans haben das gefunden, haben das Telefon genommen, ein Selfie von sich gemacht, 7 Leute, die alle so jubelnd in die Kamera und Daumen hoch und winken. Und haben es dann zur Polizei gebracht. Und der Besitzer hat das Handy wieder bekommen, hat seine Foto-App aufgemacht und dieses Foto gesehen. Ja. Und hat dann halt bei Twitter reingeschrieben, ey, wie geil seid ihr bitte alle hier?
Ja.
Wie cool ist das? Und dann hat irgendjemand drunter geschrieben, er hatte nur noch gefehlt, dass die Deutschen auch noch das Telefon aufgeladen haben.
Ja. Noch aber, so ein Guthaben drauf gebucht.
Ja, aber weißt du, das meine ich halt. Ne? Und das ist halt, wie wir auch intern in Deutschland die letzten Monate und eventuell sogar die letzten 1, 2, 3 Jahre auch mit so viel Negativität zu kämpfen gehabt haben. Und dann ist sowas
gegen
für mich einfach...
selber eher noch.
Ja,
ne?
Ja, als und dann ist sowas in der Subjektivität für mich einfach Balsam.
Exakt.
So, und das finde ich cool. Und deswegen entscheide ich mich gerade dazu, den Aspekt der Stimmung zu nehmen und ihn zu feiern. So,
das
finde ich mega.
Das andere sind Nebenkriegsschauplätze und die diente halt auch nur dazu, nämlich vielleicht auch ein bisschen zu deinem Punkt zu kommen, ne, was ich ja auch schon meinte. Denn Deutschland überrascht ja auf vielen Ebenen. Mhm. Ne? Also das, im negativen Sinne, dass alle sagen, ich hätte hier gedacht, dass hier alles wie, ne, wie ein Dieselmotor, wie eine, ne, so. So, aber die andere Ebene ist ja eben genau das, ne? Mhm. Und das meinte ich, dass die plötzlich der andere, wir sind alle entspannt.
Ja. Ne? Ja. Ja.
So.
Total.
Und wir sind ja selber, die deutschen Fans haben noch keinen einzigen, wo auch dann gemeckert wird, warum haben wir denn noch keinen Fanmarsch gemacht? Mhm. Ja, es ist nicht so schlimm.
Ja. Genau. Ne?
Wir feiern das auch so. Und wir
ist nicht unsere Mentalität.
Nein, und wir feiern das beim Grillen in der Reihenhaussiedlung mit den Nachbarn. Ja, ja in der Jogginghose. So.
Und auf dem Fanfest um Heiligen Geistfeld, aber nur wenn es nicht regnet.
Exakt. Ja, aber auch selbst da gab es ja noch nichts. Ja. Ne? Noch keine größeren Zwischenfälle und so. So. Und wir feiern das in den Kneipen und wir gehen irgendwo hin. Ne? Wenn Spanien, Italien spielt, dann gehen wir halt abends mit der Familie Tapas essen. Ja. So. Und wir, ne, oder wie ich fahre nach dem Frühdienst, fahre ich zum Holland-Fanmarsch, einfach weil ich es atmen möchte.
Ja, genau. Kurz. Und wir sitzen abends vor der Glotze und sind fasziniert davon, wie die Türken trotz einer 0-3 Niederlage die Bude stimmungstechnisch abreißen und nach einer Niederlage einfach komplett Autokorso machen.
Ja. Und das ist das Schöne so. Und ich wohne in Altona. Ja, das ist wirklich, also das ist wirklich ein Vielvölkerstaat mitten in der Türkei, sagen wir mal so, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Deswegen das Szenario gestern. Ja, mein Freund und Mitbewohner Sören hatte hier Dienst bis ich weiß nicht, 20.30 Uhr, kam früher raus und wollte sich noch was zu essen holen. Ne? Meinte, ich war in 4 Dönerläden, Samstagabend, alle so, tut mir leid. Wir haben gerade zugemacht.
Nichts mehr da, oder was?
Ah, nee, weil die haben die Bürgersteige hochgeklappt nach der Niederlage. Ja. Die Portugiesen haben sie doch verprügelt. Ja. Also wirklich verprügelt. Die Türken sind wirklich, ne? Und die Türken, das liebe ich ja auch an denen. Die haben das beste Spiel der EM abgeliefert, finde ich, gegen Georgien. Alter, da hatte ich Gänsehaut. Wie geil dieses Spiel war. So, und dann dachten sie natürlich, und jetzt hauen wir Portugal weg. Und Portugal, diese alten, abgewichsten Leute, ne? Die wussten das genau und ich wusste, dass sie die zerlegen. Ne? Und ich wusste auch schon, dass die Türken gehen da rein. Sagen.
Ja.
Ne? So, und Nee, und dann war wirklich auch, ne, und da, aber das lebt alles.
Ja.
So, und ich gehe morgens zur Arbeit und ich treffe 10 verschiedene Kinder mit 14 verschiedenen Hautfarben.
Ja.
Ja? Und von denen haben 8 ein Deutschland-Trikot an.
Ja. Und, so, und
I love it.
Und jetzt überleg dir mal, wie wir noch, keine Ahnung, vor 5 Monaten auf dieses Turnier geguckt haben.
Ja.
Kein Bock und Deutschland hat so eine Scheiße. Und jetzt sind wir hier und sind einfach komplett geflasht von dem ganzen Ding.
Richtig.
Und das hat ja nicht zuletzt auch was damit zu tun, was halt eben dann auch mit der Nazi passiert ist irgendwie. Muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Die Vorfreude aufs Turnier und so das Bock drauf haben, ist ja wirklich entstanden durch, dass die, keine Ahnung, wie sie es dann letzten Endes hinbekommen. Ich weiß noch, ich höre uns noch, wie wir vor Monaten gesagt haben, ey, die machen ja wirklich auch PR-technisch alles falsch.
Ja. So. Ja, ich weiß noch, dass wir im Zusammenhang mit Füllkrug da ganz lange drüber sprachen,
Ne,
dass sie ihren Ruf oder ihr Image so lange in diese Oliver Bierhoff-Schnösel Werbetermin-Dings, die ja auch, also wirklich, die ja bis auf Sponsoren, sag ich mal, mir fällt jetzt keines Wort, also zufriedenstellen, zu umschmeicheln und denen schöne Bilder zu liefern mit den Spielern als Zirkuspferde.
Ja.
Ne? Denk an dieses, da habe ich jetzt in der Doku nochmal gesehen von 2014, ne? Wo sie diesen PR-Termin hatten mit dem Toten bei diesem Rennen irgendwo in Südtirol und so.
Ja.
Und das waren ja, und die Mannschaft, dieser konstruierte Begriff ne? Und dieser ganze Kack irgendwie. Und das haben sie halt gemerkt. Ne? Und wir haben lange drüber gesprochen, von wegen Füllkrug, wie viel Freshness der da reingebracht hat, weil er einfach ein ganz normaler Typ war.
Ja.
Ne? Und damit, ich glaube, sie haben es dann auch gemerkt und dann haben sie ja einige wirklich, ich glaube, schätze ich mal, die haben da neue Leute beauftragt. Natürlich. Weil das Ding, die haben es ja echt geschafft, den Spin zu drehen, dass wir sogar wieder Bock hatten auf die EM.
Ja, genau. Und das Ding ist aber eben auch wirklich, also sie haben es ja wirklich aber auch erst gemerkt, als der Patient schon, also hirntot war.
Ja.
Muss man ja echt mal sagen. Also, sie haben ja dieses Prinzip, die Mannschaft, das ist ja wirklich wie schleichendes Gift.
Ja.
Ja, das ist das die letzten Jahre eingesickert nach dem WM-Titel.
Ja. Ja.
Und das wurde ja verstärkt durch das zweimalige Scheitern in der Vorrunde.
Ja.
Zweimal hintereinander Vorrunde ausgeschieden.
Ja.
So, ne? Und es dann wirklich so spät dann erst wirklich zu merken, als der Patient quasi schon tot war.
Ja, naja, weil halt auch alle ganz gut davon gelebt haben.
Ja, allerdings.
Ne? So die ganzen Funktionäre und der ganze Style und diese ganzen Agenturen drumrum. Und dann wirst du halt auch zugeworfen mit Geld.
Ja.
Und die Firmen und so. Und Flick hat den gleichen, ne? Das war dann halt nur ein neues Gesicht für, ne? So, und dann weißt du schon vorher, der Typ ist wirklich, also, ne, das geht nicht mehr lange gut und dann machen sie noch eine Doku und so. Ja, das ist aber, kann mir nicht vorstellen, dass er sich das gewünscht hat. Aber genau richtig, ne? Und was sie dann wirklich schlau gemacht haben, war diese Trikotaktion.
Wie sie das präsentiert haben,
meinst du? Ja, wie sie es präsentiert haben und dass sie auch sofort diese Reaktionen eingepreist hatten. Ja. Und so von, das ist ein Mädchentrikot. So, und dann hatten sie ja einen Tag später irgendwie Müller und so, die halt gesagt haben, nee. Ne? Und jetzt siehst du das ja, jetzt ist es das meistverkaufte, das erfolgreichste Trikot. Du bekommst es kaum mehr und ich muss ja sagen, es ist wirklich nicht meine Farbe und ich finde Fußballer auch in diesen pinken Schuhen ist irgendwie nicht so meins. Aber
Setzenzeichen.
Es sieht schon auch gut aus. Ja. Es sah geil aus im Spiel gegen Ungarn, fand ich. Also muss ich zugeben.
Weißt du, was
muss ich sagen, und das war ein totaler PR-Erfolg.
Ja.
Ne? Und dann halt diese Sache mit den Präsentationen, ne? Wie sie das gemacht haben, ist großartig gewesen.
Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, für mich persönlich subjektiv, der Turnaround in dieser Außendarstellung kam in meinen Augen zu einem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, oh, da machen sie schon wieder einen Riesenfehler. Und das war, als sie Völler geholt haben.
Und ja, komischerweise, dachte man, das ist genau der
falsche Schritt.
Der alte Reflex.
Genau, und komischerweise hat damit alles angefangen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder ob der wirklich auch da seine Finger mit drin hatte, in den ganzen Entscheidungsprozessen genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Aber mit Völler kam diese Wende. Und dann kam ja irgendwann dann diese Nagelsmann-Entscheidung.
Ja.
Und tut mir leid, was für eine gute Entscheidung ist denn im Nachgange bitte die Verpflichtung von Julian Nagelsmann?
Ja.
In allem.
Und ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Ich war fest davon, ich dachte, das ist auch so ein Next Step, gleiche Richtung.
Ja.
Ja, Traveling Without Moving, war ein schöner Folgentitel in der Hinrunde. So. Und das sah ja auch zu Anfang so aus, ne? Als wir machen jetzt doch einen EM-Podcast, du merkst das. Ne? Und du hast überhaupt noch nichts getrunken, willst du nicht? Ich habe hier Bierdosen hinter dem dritten Monitor versteckt.
Ich habe ja noch ein Bierchen dabei.
Nur noch eins?
Was heißt denn nur noch? Erstens ist es ein halber Liter und zweitens habe ich ja auch schon einen vor der Aufnahme getrunken.
Ja, gut.
Ich fahre jetzt rückwärts und man hört es nicht, weil ich habe ja ein Headset auf, wo das Mikro immer vor dem Mund bleibt.
Total deswegen, gut, können wir Ballett machen hier.
Deswegen tu doch bitte mal so, als würde ich jetzt nach wie vor...
Pass auf, ich kann ja kurz mal sagen, was wir vorhaben.
Ja,
ne? Also wir hatten gesagt, wir kommen ganz kurz mit einer Bilanz Euro rein. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder 47 Minuten. Aber was wir noch vorhaben, können wir auf jeden Fall grob sagen. Ne? Wir haben festgestellt, weil wir uns vorgenommen haben, ja auch ein bisschen auf die Saison zurückzublicken, das ist ein großer Plan und wir sollten uns vielleicht doch auf die Rückrunde fokussieren, weil es ist ja so viel passiert.
Ja, das ist schon krass.
Im Werder Bremen, ja. Es waren so viele Emotionen, es war so viel Entwicklung, Dynamik und Ups and Downs und richtungsweisende, weichenstellende Dinge und viele Themen und so viele Themen. Geil, wie laut das war. Früher hast du noch angestoßen.
Gluck, gluck, gluck. Mit Bierdosen, mit Dosen, das hat man super gehört.
Ja, okay. Das stimmt. Dann ringt man nochmal. Ja. Nein, es war so viel. Ich wollte ja, warte mal, ich mach schon wieder 1000 Welters. Ich wollte sagen, wir wollen sprechen. Als erstes über diese Neuaufstellung des Vereins, der neuen, so ein bisschen der Neuerfindung, der neuen Marke Werder Bremen. Ja, mhm. Also alles, was sich außerhalb des Platzes, mhm. ja, also nicht auf dem Platz, ist auch wichtig.
Ne, war es dieses Jahr auf jeden Fall sehr, ja, stimmt.
Ja, und das merkst du ja auch. Wir hatten das Thema ja zum Beispiel bei der Entwicklung des DFB. Ne? So, also das liegt ja auch daran, dass neben dem Platz Dinge neu aufgestellt wurden. Ja. So früher hätte man gesagt, in der Anzug, in der Stehkragenabteilung bei den Funktionären. Heute sagt man, glaube ich, da, wo die weißen Sneaker sind. Also bei den Leuten mit den weißen Sneakern. Und darüber vielleicht, bevor wir noch mehr Zeit verlieren, können wir das ja machen. Mhm. Denn dieses Rebuild ist ja bei Werder Bremen auf der Funktionärsebene wirklich, oder ich sag mal, oder machen wir nochmal einen anderen Stecker, überhaupt im Fußball ein großes Thema gewesen. Ne? Vielleicht starten wir doch mal allgemein mit diesem Investoreneinstieg der DFL, fand ich.
Aber das steht ja irgendwie auf derselben Seite des Buches, weil wir haben genau dieses Thema, also den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL, ja. haben wir ja immer auch zum Anlass genommen, um es immer abzugleichen mit dem, was bei Werder eigentlich passiert ist.
Ja, richtig.
Nämlich den Investoreneinstieg bei Werder. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, dann trifft ja genau das, was du gerade gesagt hast, ins Schwarze. Das, was bei Werder dieses Jahr außerhalb des Platzes organisatorisch passiert ja. ist, ist in anderen Vereinen etwas, was sich über 6, 7, 8 Jahre zieht, genau diesen Umbruch zu schaffen. Ne? Bei Werder halt eben jetzt Zeitraffer-Feeling, weil sie halt durch die Pandemie sich in eine finanzielle Situation manövriert haben, die einfach wirklich kurz vor ja. Exodus war.
Ja, weil du Lösungen finden genau. musstest.
Ja. Genau. Ne? Und es geht halt einher, oder es hat halt eben auch nennen wir es eine zeitliche Koinzidenz, also ein Zufallsprodukt, aber es fällt halt eben zeitlich auf einen Rahmen mit der zunehmenden Müdigkeit, die beim Verantwortlichen Frank Baumann.
Aber wir sprachen ja jetzt erstmal über Veränderungen eine Stufe höher, bevor wir, oder ich dachte jetzt kurz, unsere Tennisball, die Tennisabteilung nochmal naja, kurz.
Aber ich finde, dass man das zweigleisig fahren kann. Okay, denn okay. es war ja so, dass sozusagen der Investoreneinstieg bei Werder in die Diskussion über den Einstieg bei der DFL hineingekommen ist. Ja, mehr oder weniger wie Kai aus der Kiste.
Ja.
Weil ich erinnere mich noch dran, wir waren sehr überrascht, dass Werder das Thema auf einmal aufmachte und es dann auch sehr schnell ging.
Ja. Ja? Und das war, nachdem der DFL-Investorendeal zu Recht.
Genau.
Ja, und was wir sehr begrüßt haben, gescheitert ist.
Genau.
Einfach, weil das so schlecht gemacht war.
Ein erstes Mal und dann ein zweites Mal.
Richtig. Und man seitdem nichts mehr davon hört. Mhm. Ne? Genau. Und genau, so können wir vielleicht die Brücke schlagen. Ne? Also was die Nationalmannschaft geschafft hat, was der DFB geschafft hat und was auch Deutschland geschafft hat jetzt. Ja, nämlich ein neues Gesicht zu sich zu geben,
ja,
die Zeichen der Zeit zu erkennen, dass Veränderung nötig ist,
ja,
was glaube ich niemand bestreitet, auch Traditionalisten müssen das ja anerkennen, ne, dass es manche Zwänge gibt, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ja, so. Und dann hat die Frage klären, wie möchtest du dich dafür aufstellen, ja, also die Veränderungen sind nötig, wir müssen was tun, wie antworten wir darauf? Was tun wir? Ja, so, und dann, wenn du sagst zweigleisig, und dann können wir vielleicht das Thema DFL auch abräumen und auf Werder Bremen gucken, auf die Geschäftsstelle sozusagen. Ne? Die DFL hat halt gesagt, so, wir gucken in andere Länder, wir brauchen Geld, Geld, Geld. Und ne, so, machen das Ding und versuchen das auch irgendwie auf Vereinsebene dann zu, oder ne, mit den Clubs irgendwie durchzuprügeln, ist aus mehreren Gründen berechtigt gescheitert, haben wir drüber gesprochen. Wir sagten damals, und kannst du mal kurz sagen, dann können wir das Ganze verkürzen. Wir sagten damals, und ich zumindest war mit einigen Rants dabei auch, es ist so amateurhaft und schlecht gemacht und so fadenscheinig und hanebüchen, dass alles, ein Vertrag für 20 Jahre an einem Martin Kind hängt, der sagt, vielleicht sage ich es.
Ja.
vielleicht sage ich nicht, wie ich gestimmt habe und damit ja gegen 50-1 verstoßen hätte. Also das Ding ist wackelig und es waren 10 Vereine irgendwann abgesprungen und haben ihre eigene Abstimmung in Frage gestellt. Ja. Und die Fans haben Tennisbälle geworfen, es war fantastisch. Ja, ja, eine der Szenen meiner der Saison für mich war Auswärtsspiel in Köln mit den ferngesteuerten Autos. Mhm. Ja. Mit dem Köln-Fan, der oben auf dem Zaun saß und sich kaputt gelacht hat mit der Fernbedienung. Ja. Es war zum Schreien. Und wie versucht wurde, da die Fans, und vielleicht auch kommt da halt auch diese Angst da vor der EM und Sicherheit und so, wie da versucht wurde, die Fans zu diskreditieren und zu spalten, um dieses Ding durchzusetzen, das haben wir auch entlarvt. Und ne, indem gesagt wurde, das sind Radikale, ne, die Ultras und so, und die anderen, die normalen Fans wollen das gar nicht und ja, so weiter. Nee, ich will nur sagen, da waren wir eindeutig und ich würde sagen, das steht auch heute noch, oder? Wie würdest du das aus heutiger Sicht, unsere Einschätzung damals beurteilen?
Ich würde es noch viel mehr glorifizieren aus Fansicht, weil ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass die organisierte Fanschaft ja. in Deutschland diesen Deal verhindert hat.
Ja, klar.
Und das ist was für mich, was zum einen, muss man ehrlicherweise einfach auch so sagen, der mal wieder dilettantischen Außendarstellung der DFL zuzuschreiben ist.
Ja.
Ja, diese Arroganz, sich hinzustellen und, also ich erinnere mich noch daran, wie die DFL in die zweite Abstimmung zum Investoreneinstieg gegangen ist und so Leute wie Watzke und so sich öffentlich, ja jetzt haben wir ja endlich, wir haben ja alle, die noch skeptisch waren, haben wir ja befriedet, wir haben sie endlich alle ins Boot geholt, ja, und jetzt kriegen wir das durch und jetzt, ja, es ist zwar eine abgespeckte Version, aber jetzt ziehen wir es durch, ja. Und dann hat diese Farce von Abstimmung, ja, hat dann öffentlich für so viel Wind gesorgt, weil ein Martin Kind es sich nicht verkneifen konnte, in der Öffentlichkeit zu sagen, das weiß ich, wer weiß, ich muss das nicht sagen. So. Ja. Und dass daraus entstehend ein noch größerer und trotzdem aufeinander abgestimmter Protest entstanden ist, der DFL keine andere Chance gelassen hat, zu sagen, okay, dann lassen wir es, ist für mich ein Verdienst der vor allem auch der Ultragruppierungen, die das ja wirklich durchorchestriert haben. Ja.
Und die verteufelt wurden, ne? Medial von den Partnern dieser Investorenlösung, den Medienpartnern. Ich muss sie nicht aufzählen, jeder weiß, wen ich meine.
So, ganz kurz, den Gedanken noch zu Ende. Und in dem Fahrwasser ein ähnliches Thema bei Werder Bremen auf den Tisch kommen zu sehen und zu sehen, wie man sowas organisiert, kommuniziert, außen darstellt, ja, und dafür letzten Endes eine Blaupause dafür gibt, wie man so etwas auf die Beine stellt.
Richtig, so dass andere Vereine nachfragen, so
was meinst du? Ne? Ja, und dass man aber eben auch einfach zu 100% transparent ist von Tag 1 an, womit man halt in eine Situation kommt, wo das dann spruchreif ist.
Ja.
Und sich auch in einem begrenzten Rahmen zwar, aber sich halt eben auch den Nachfragen und den unklaren Punkten stellt und versucht, das im Nachgang noch aufzuarbeiten. Ja. Und das finde ich dann, und darüber haben wir in den Folgen auch schon sehr ausgiebig gesprochen, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war wirklich, wirklich nachvollziehbar und gut. Ja. Und ja, es bleibt immer irgendwo ein Geschmäckle, da waren wir wieder bei dem Punkt, don't hate the player, hate the game. Es ist halt einfach eine Entwicklung, die Branche jetzt nimmt.
Ja.
Und sie machen das super und ganz ehrlich, ey, wir haben im Nachgange dessen mit allem, was die Entwicklung von Werder Bremen angeht, auch im Podcast, so dolle schon davon profitiert, ja, was dieser Einstieg von Investoren Werder Bremen einfach gebracht hat. Das Leistungszentrum, Transferpolitik.
Darüber werden wir in so vielen der nächsten Folgen sprechen, weil wir ja nun, oder vielleicht auch schon am Ende von dieser, weil das uns die Möglichkeit gibt, uns ganz anders aufzustellen und auch transfertechnisch und so weiter ganz anders zu agieren. Also ich möchte zusammenfassen, dieser Fanprotest, Tennisball und so, ein fantastischer Moment für mich in dieser Saison gegen den Investorendeal trotzdem. Und wir lagen mit der Einschätzung, wir haben komplett, fühle ich das immer noch genauso. Mhm. Und was wir aber auch damals gesagt haben, und das trifft ja auch auf beide Fälle zu, auch auf das Modell von Werder Bremen, wir sind nicht grundsätzlich gegen irgendwie Investorengeld. Es ist halt die Frage, wie du es machst und von wem du es bekommst. So, ja. Der Protest bei DFL richtete sich gegen die fragwürdigen Umstände und auch gegen diesen Heuschrecken-Investor per se und die Umstände, ja. So, aber grundsätzlich, und Werder hat ja auch dafür gestimmt, ist der Gedanke ja nachvollziehbar, sich extern auch als Liga Geld zu besorgen. Das ist ja legitim, aber so nicht, ja. Bei Werder sehen wir ja auch, dass da Geld nötig war, um den Verein überhaupt erstmal wieder handlungsfähig zu machen, ja. So, das heißt, auch da ist das komplett richtig, denke ich mal, zu versuchen so. Und dann ist ja die Frage, wie du es machst. Ja. Und wie Werder Bremen eine Lösung gefunden hat, ja, mit den Sugar Daddies, wie wir sie.
Liebevoll.
Und das gilt auch immer liebevoll noch, ja, genannt haben. Ja, also einen bremischen Weg zu finden. Ja, nämlich, und ich meine es nochmal liebevoll, die Pfeffersäcke, wohlgesonnene Menschen mit großem Werderherz zusammenzusuchen, inklusive Frank Baumann, ja, ist ja auch dann ein Weg, mit dem die Fans umgehen können, ne? Und den Werder ja, weil als sie sich überlegt haben, wie sie es machen, ja durchaus auch überlegt haben. Wir können hier nicht mit dem Hedgefonds ankommen.
Ja, aber ich glaube, man kann das halt eben auch wirklich runterdestillieren auf einen ganz simplen Aspekt, den du aber einfach mitdenken musst. Und das hat Werder, finde ich, deutlich besser und vorsichtiger gemacht als die DFL. Und das ist halt eben einfach immer die Bedürfnisse und die Bedenken und die Belange derer mitdenken, die den Scheiß finanzieren. Und das sind wir.
Ja, genau.
Das sind wir Fans. Und das, die DFL hat sich da einen Scheiß direkt umgekehrt, dem irgendwie mal Rechnung zu tragen, während Werder halt eben hingeht und sagt, okay, was wollen wir? Investoreneinstieg brauchen wir, würde uns immens helfen.
Richtig.
Ja? Und was sind denn aber die Bedenken der Fans? Ja, die wollen was Regionales, die wollen etwas, was im Grundsatz nachvollziehbar ist, die wollen etwas, was möglichst das Risiko minimiert, dass Leute den Einstieg bei Werder Bremen als reine Gelddruckmaschine
benutzen. Ja, oder dass sie Einfluss bekommen, ne, auf den Verein.
Und da hast du es für mich, finde ich, eigentlich schon runtergekürzt.
Das meine ich,
ja. Wenn die DFL nur das mal mit einbezogen hätte in das, was sie tun wollen, wäre das auch in der Außendarstellung ganz anders.
Ja, richtig. Angekommen. Aber dann, wie gesagt, dann hätten sie sich für ein anderes Modell entscheiden
müssen. Das hätten sie müssen, ja.
Oder für einen anderen.
Sie ziehen uns das Geld aus der Tasche.
Für einen anderen strategischen Partner. Und auch darauf hatten wir hingewiesen, dass in der Bundesliga ja nicht der spektakulärste Fußball gespielt wird, aber es ist halt das beste Gesamtpaket mit den Fans, mit den Emotionen vom Merchandising-Markt und so weiter. Die Deutschen lassen sich sowas kosten, ihren Fußball, und deswegen hochattraktiv. Ja, genau. Und wenn sie nicht in der Lage ist, die DFL zu verstehen, dass wir da auch das Produkt sind, so, Sieg der Fans. Aber in Bremen anders gelöst. Ja, weil sie schlau sind vorher und weil sie, ich glaube, Frank Baumann auch ein Typ ist und alle anderen, die das auch selber nicht so, die selber nicht so auf diesen kapitalisierten Dings stehen, wenn es nicht sein muss. Ja, so, und da ist es ja, und den Fans erklärt, wie du eben richtig gesagt hast, hervorragende Außendarstellung in dem Fall, die überhaupt in der gesamten Saison wirklich sich deutlich verbessert hat, fand ich, was diese Kommunikation angeht. So, und dann aber auch ein Lob an die Werder-Fans für keinen Protest.
Ja, also sagen wir es mal so, es gibt auch an diesem Deal natürlich Punkte, wo der Traditionalist in der Werder-Fanwelt sagt, Bauchschmerzen.
Ja.
Ist genau das gleiche wie mit dem Wohnen im Westweserstadion. Reden wir nachher auch nochmal drüber. Aber worauf ich eigentlich hinaus will ist...
Aber da hat niemand Tennisbälle geworfen und...
nö, aber sie haben halt über die Loge von Wohnen West haben sie dieses Haie, diesen Bannergang.
Also galt das nicht eher Wohnen West?
Ja, doch klar. Ja, klar.
Aber ja nicht dem Investoreneinstieg von Frank Baumann und den Sugar Daddy.
Nein, überhaupt nicht.
Darüber
rede
ich ja.
Das war ja zeitlich ein ganz
anderer. Darüber rede ich ja. Ich rede ja darüber, dass auch wahrscheinlich 80% der Werder-Fans diesen DFL-Deal abgelehnt haben.
Ja.
Ja, aber bei diesem Investorenmodell von Werder sagen, so kann ich nichts gegen sagen. Und das, meine ich, ist ja auch, da geht mein Lob hin.
Kann man ja auch nicht wirklich zu 100% vergleichen, weil Werder natürlich die Möglichkeit hatte, in ihrem Deal bestimmte Bedenkenpunkte stärker zu bespielen. Regionalität,
aber sie haben Verbundenheit zu vereinen. Verstehst du? Darum geht es ja. Sie haben es gemacht.
Ja, aber das sind natürlich Ansatzpunkte, die die DFL nicht hat.
Ja, deswegen, das sage ich ja. Ne? Und trotzdem kann die Werder-Bubble differenzieren, Ja. Dass Investor eben nicht gleich Investor ist.
Ja, genau.
Ne? Und das meine ich ja. Und genau. Es sind keine, so auch Investor. Ja. Und so jetzt immer flimmel, flimmel. Ja. Nee, eben nicht so. Ja. Und das meine ich eben. Ne? Ja. Es geht nicht grundsätzlich darum, irgendwie alles komplett abzulehnen.
Ja.
So, ne? Sondern zu differenzieren. Und da geht auch, wie gesagt, das Lob hin einmal an die Fans und halt auch einmal, wie gesagt, ja, an den Verein. Und wir sind ja gerade in der Abteilung. Alles neben dem Platz.
Ja.
Ja, großes Lob für diese Investorenkiste.
Und wie es auch auf Vereinsebene absolut, wie du es absolut gegen die Wand fahren kannst, zeigt halt Watzke, ja, die Rheinmetall in den Sponsorenpool holen und der sich halt öffentlich hinstellt und sagt, wir halten das für einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag, ja, in Zeiten, wo die Gesellschaft wehrhafter werden muss und da kriege ich wirklich, da kriege ich Schmerzen.
Ja. Im Namen der Freiheit.
Deswegen zu 100% bei dir.
Die steigen übrigens auch in der Eishockey-Liga an, Düsseldorf.
Ja.
Ja, es ist gut, okay. Ich meine, dass das nicht gut ankommt, haben sie sich wohl schon gedacht und haben ja die Nachricht so kurz vor Dortmunds Champions League Finale.
Aber diese Scheinheiligkeit macht mich fertig.
Ja, aber weißt du, was mich fertig macht, dass da sich da scheinbar in Dortmund niemand drüber aufregt. Also ich bin gespannt, wie das, aber den großen Protest habe ich jetzt noch nicht gehört.
Ja, okay.
Leute, die Dauerkarten zurückgeben oder so.
Ja, okay, nee, das nicht.
Tut mir leid, aber
das. Aber das haben wir ehrlicherweise bei Wiesenhof bei Werder auch nicht gesehen.
Ja, gut, okay, aber ja.
Ja, ne, ich will nur darauf hinaus, es gibt
jetzt
halt eben auch.
Justiziabel.
Es gibt halt eben auch Vereine. Ne? Denen ist es pups egal.
Ja, das meine ich.
Darauf wollte ich hinaus.
Genau, das meine ich.
Und da liebe ich Werder nach wie vor für.
Und das hat Werder Bremen in diesem Jahr geschafft und das muss man mal sagen. Ne? Und Hut ab dafür, trotz dieses wahnsinnigen finanziellen Drucks, wir erinnern uns, der Füllkrugverkauf war nötig. Ja.
Alternativlos.
Nicht nur um De Man zu holen, ja, was auch Linksverteidigerlücke seit Jahren so, sondern ja auch, um die Schulden bei der DFL zu bezahlen und um einen Punktabzug zu verhindern. So. Und trotzdem sind wir uns da einigermaßen treu geblieben und sind eben keine Deals zweifelhaft eingegangen und um das dann, wie Augsburg damals, ich erzählte darüber in Burn, Motherfucker Burn, das dann damit zu begründen, ja, denn das ist jetzt aber nötig wegen Corona, wir brauchen das jetzt so und ne? Mhm. So, das ist wirklich, wirklich gut gelungen, muss man sagen.
Ja. Also in der Summe auf jeden Fall. Und wenn Investoren einstieg, dann bitte weitgehend so, wie wer das gemacht hat.
Ja. Muss man sagen.
Und ganz ehrlich, ne, wir haben jetzt auch mehrfach drüber gesprochen und wir haben auch dann direkt, als der Deal bekannt wurde, auch gesagt, ja, mal gucken, was uns das bringt. Tut mir leid, was sie fußend auf diesem Einstieg bislang für Entscheidungen getroffen haben, vor allem auch im Sportlich, also auch im Leistungszentrum mäßig und so, aber vor allem auch sportlich, gefällt mir so gut.
Richtig.
Also so gut.
Man sieht schon das, was passiert.
Ja.
Also man sieht schon Bewegung durch diesen Investorendeal und das ist geil zu sehen. Und da sind wir gleich schon beim zweiten Punkt, wo ja praktisch die weiße Sneaker-Etage neu aufgestellt wurde. Das erste Jahr von Johannes Jahns.
Mhm.
Und auch da, ich kürze es ab, ja, auch da sieht man ja wohl schon Handschrift. Ja, in der Winterpause, also Skelly kam als talentierter junger Spieler, den haben wir jetzt gekauft für 5 Millionen. Ja. Ey, Werder Bremen, 5 Millionen für ein zweifelsohne Talent, das verletzt war, am Anfang der Transferperiode, da siehst du, da kommt das Investorengeld an, da geht es gleich runter aufs Girokonto. Hansen Aröhn.
Darf ich gerade einen Gedanken dazu? Ganz kurz nur einen. Ich glaube, dass sie Skelly nicht so schnell gemacht hätten, wenn sie das Geld für Dingchi nicht bekommen hätten.
Ja, und vielleicht auch die Millionen von Füllkrug oder was weiß ich, die Nachzahlung.
Das spielt alles noch.
Kann sein, aber das ist zumindest ein immenser Betrag zu Anfang der Transferperiode. Das will ich nur sagen. Ich will halt nur, lass mich den Ansatz zu Ende machen. Ich will nur sagen, Johannes Jahns, auch da für mich siehst du schon die Handschrift und auch da ist eine Baustelle erstmal besetzt für 2-3 Jahre, würde ich sagen. Und auch das ist ein guter Move gewesen.
Und es setzt halt so viele Zeichen auch. Also es setzt ja so viele Zeichen auch mit Blick auf Mannschaft, mit Blick auf Trainerteam, dass sie halt jetzt sagen, okay, pass auf, wir waren im letzten Sommer gezwungen zu gucken, was was passiert jetzt transfertechnisch, bevor wir agieren können. Die Tatsache, dass sich das jetzt umgedreht hat durch den Investoreneinstieg und dass sie jetzt halt eben proaktiv Dinge tun können.
Ja.
Und das ist ja nicht nur Verpflichtung von Skelly, das ist ja eine Zeit, eine frühe Verlängerung mit Mitch.
Ja. Ja,
und das ist aber vor allem auch eine frühzeitige Verlängerung mit jemandem wie ein Jinma. Ja. Was für ein Ausrufezeichen ist das denn?
Ja, und dem musstest du dann auch zu Recht, ne, große Mengen Bargeld, nicht nummerierte Scheine, ja, von den Sugar Daddies einmal über den Tisch schieben. Nein, natürlich zu Recht, aber so kannst du natürlich ganz anders auch da sitzen am Verhandlungstisch, ne, und nicht irgendwie zwischendurch mit einer Hand in die Tasche greifen und merken, oh, durch das Loch sind mir gerade die letzten Groschen rausgefallen. So, klar ist das so.
Ja,
ja, und genau wie du sagst, ne, du kannst Verträge verlängern und sie haben, auch das ist ja gelungen, muss man sagen, und auch da spielt, glaube ich, diese Neuaufstellung in der Sneaker-Abteilung, spielt da schon eine Rolle, weil die denen alle, und auch Ole halt, weil die denen halt alle vermitteln, ey Leute, wir haben hier schon was vor.
Ja.
Ne? Und es sind Jinma, Weiser, es ist, wer hat noch verlängert? Schmied hat verlängert in dieser Saison.
Schon früher.
Zetterer hat verlängert.
Ja.
Friedel hat, glaube ich, oder hat er letztes Jahr verlängert?
Der hat, letztes Jahr, aber in dieser Saison verlängert, meine ich.
Ja, kann sein, ja.
Naja, aber weißt du, das ist halt eben ja, das ist halt eben auch genau der Punkt, worüber wir schon so oft gesprochen haben. Ne? Es ist halt eben in einer Phase, vor allem vor der Saison, Planungssicherheit zu haben, ist ein ganz anderer Punkt. Und obwohl wir die Qualifikation für die Conference League nicht geschafft haben, setzen sie jetzt trotzdem ein Zeichen nach dem nächsten, um die Leute in erster Linie von der Idee zu überzeugen. Und das finde ich halt schon echt beeindruckend. Ja. Weil das wird auch Einfluss haben auf die Entscheidung von einem Marvin Ducksch.
Ja, tut mir leid, die Entscheidung ist lange gefallen. Der sitzt mit einem Fischerhut in der Schinkenstraße. Entschuldige mal bitte. Meinst du, da verhandelt man dann gerade mit Girondin Bordeaux oder was? Oder ne, der sitzt da mit Papa Fried. Der hat ein Kind hier in Norddeutschland. Der ist nicht mehr. Ey, Marvin Dirks haben wir gelesen wie ein offenes Buch.
Ja, aber du weißt doch ganz genau, wie das ist. Da muss nur irgendein komischer Dominostein fallen. Ja, dann kommt da nochmal Bewegung
rein. Ja, es kann aber auch sein, dass der Dominostein ist, das mit Schweizer verlängert.
Naja, der Dominostein kann aber auch sein, dass Maxi Bayer zu Leverkusen oder zu Dortmund wechselt, ja, und dann so Clubs wie Hoffenheim oder so anfangen, da irgendwie nochmal einen erfahrenen, spielstarken Stürmer. Also, du weißt ja, wie es ist.
Ja.
Ja, das kann ja passieren. Wissen wir nicht. Keine Anzeichen dafür. Aber Maxi Bayer ist jetzt im Gespräch beispielsweise.
Ja.
Ich glaube, bei Leverkusen ist er im Gespräch. Oder bei Dortmund, weiß ich nicht genau.
Wahrscheinlich morgen beim anderen Verein.
Ja, also, egal.
Ist ja egal. Lass uns doch mal kurz bitte in der Logenabteilung bleiben. Mhm. In der Austernabteilung. Ne? Da, wo es Bier aus dem Glas gibt.
Mhm.
Nein, du weißt, was ich meine. Weil da sind ja so viele Umbrüche, nur um das nochmal klar zu machen. Ne? So, ne? Wir haben Jans, wir haben die Investoren, also auch eine Veränderung im Aufsichtsrat. Schönen Gruß an Dirk Wintermann an dieser Stelle. Dann haben wir, und dann gab es ja den relativ oder sehr geordneten Abgang von Baumi, ja? Der ja niemanden überrascht hat, aber der ja doch eine Zäsur ist, ja, nach über 20 Jahren im Verein.
Mhm.
Ne? Und wie gesagt, das meinten wir ja auch schon, der halt auf einem guten Weg war, schon während der Saison zu sagen, ich will den Laden besenrein übergeben.
Mhm.
So. Und da schloss sich dann ja an, Baumi-Nachfolge. Auch ein großer richtungsweisender Schritt und darum gab es ja auch viele Diskussionen. So. Wir haben damals gesagt, für uns schwer zu beurteilen, den Auswahlprozess fanden wir ja eigentlich ganz positiv, dass sie das so gemacht haben und das hat ja, ich habe ja, glaube ich, nur 47 Mal nachgefragt bei Doppelpatz so, bei Dirk Wintermann, ob da auch wirklich alles mit rechten Dingen, sag doch mal Dirk, sag doch mal.
Ne. Ja, und er hat sich nichts aus der Nase ziehen lassen.
Nee. Unsere Meinung, Fritz soll mal machen, es muss, es gibt schon Argumente dafür. Er war jetzt schon an der positiven Entwicklung beteiligt und warum soll es jemand von außen? Das war unsere Meinung damals. Was meinst du?
Wir haben es Dirk ja nicht wirklich aus der Nase ziehen können, aber was Dirk an dem.
Wir wollten wissen, wer Zweiter war oder.
Ja, Dritter. Genau. Ja. Aber das, was Dirk beim Doppelpart so gesagt hat, ist ja etwas, was wichtig ist und was wir tendenziell eher gerne unter den Tisch fallen lassen haben. Ja, aber die Tatsache, und das ist ja etwas, was durchaus Gewicht hat in so einer Entscheidung, ist halt, dass da jemand ist, der diese Prozesse auf anderer Position zwar, aber über Jahre hinweg begleitet hat. Der weiß, wie der Verein tickt, der weiß, wie das Geschäft läuft. Ja. Der hat Baumann mehr oder weniger jahrelang auf dem Schoß gesessen, wenn es darum ging, genau solche Entscheidungen zu treffen.
Und der ja auch hauptsächlich die Transfers zu verantworten hatte in den letzten ein, zwei Jahren.
Ne? Und der weiß jetzt, wie das Geschäft läuft. Der weiß, wie Werder tickt. Der weiß, was die Besonderheiten in den Begebenheiten bei Werder sind. Ja?
Ja.
Das, also andersrum wird ja ein Schuh draus. Also, der geht als Favorit in diesen Auswahlprozess und dann braucht es wirklich jemanden, der ist absolut aced, wie die Amis sagen, um denen da noch aus der Pole-Position zu schieben.
Ja.
Die Person gab es nicht, auch wenn Dirk Wintermann im Doppelpass so noch gesagt hat, es waren wirklich gute Bewerbungen. Aber das ist halt einfach dann auch im Prozess ein Vorsprung, wenn da jemand ist, der den Laden seit 3, 4, 5 Jahren kennt.
Ja.
Und da reden wir nicht darüber, dass Werder nur darauf achtet, jemanden mit Stallgeruch zu nehmen, sondern wir achten darauf, dass da jemand ist, der im Job an sich gut ist und halt eben den Vorteil mitbringt, den Laden schon über Jahre hinweg begleitet zu haben und zu kennen.
Ja, und halt auch diesen Bremer Weg, oder den sie sich vorgenommen haben, wie die Marke entwickelt werden soll, wie der Fünfjahresplan ist sozusagen, was machbar ist, wie man sich verkaufen will, wie man sich auch politisch positioniert und so weiter, wie man auftritt, den ja mit beschlossen und mit entwickelt hat.
Genau.
Und da hast du natürlich eine Pole Position.
Ja, genau.
Habe ich dich unterbrochen?
Nee.
Okay, zwei kurze Sachen dazu, ne? Mir ist allgemein aufgefallen, dass trotz dieser Stallgeruch-Dings, und du hast drauf angespielt, ne? Diese Verschwörungsdings, die sitzen alle die machen alles unter sich aus und die mauscheln da irgendwas rum. Und es wird ja das hat nachgelassen, finde ich, in Social Media, zumindest in meinem, oder ich habe viele Leute geblockt, das kann natürlich auch sein. Und zweitens wollte ich sagen, Dirk, du kannst mir den Namen des Zweitplatzierten jederzeit mailen, alle meine Kanäle sind offen, es interessiert mich, ich behalte es auch für mich.
Mal gucken, ob er es macht.
Nein,
aber spielt es jetzt noch eine Rolle? Eigentlich nicht.
Nein, aber bisher, ich hätte es nur gerne gewusst einfach.
Ja, ich weiß.
Aber bisher kann man sagen, auch was Fritz danach gemacht hat, hat ja auch dann ein bisschen die Öffentlichkeit gesucht, ein bisschen Wahlkampf haben wir es damals genannt in einigen Folgen. Ja, was ja völlig okay ist.
So. Ja, und sie machen halt jetzt auch einfach gerade so viel richtig, ne? Also reden wir ja nachher noch kurz drüber, ne? Aber auch jetzt die Leute, die sie jetzt geholt haben und wie sie sich halt eben auch geben und wie
sie... Spieler meinst du jetzt, oder?
Ja. Ne, und wie sie sich halt eben auch geben und wie sie auch demonstrativ ihren Plan nach außen tragen und sagen, so wollen wir vorgehen.
Ja,
also alleine so dieses Mantraartige, wir wollen zum Trainingsauftakt am 8.7. 90% des Kaders beieinander haben.
Ja.
Wir brauchen jetzt nur noch Spieler X, Spieler Y und müssen dann gucken, ob wir punktuell noch reagieren müssen, wenn was passiert.
Ja.
Das ist ja ein ganz anderes Ding als das, was ja auch Ole Werner über eine Halbserie lang moniert hat, letztes Jahr, die Hinserie, ja. Ja, relativ spät das Team beieinander gehabt und natürlich läuft es halt schlecht und so.
Ja, ja.
Ey, nicht auszudenken, also ich meine, müssen wir dann gucken, ne? Aber nicht auszudenken, wenn sie das wirklich schaffen. Also nur noch punktuell nachbessern nach Trainingsstart, den Kader weitgehend beieinander halten und Ole Werner dann auch mal die Chance zu geben, sehr, sehr früh anzufangen, Automatismen zu entwickeln.
Ja.
Ich weiß noch, wir haben die gesamte Sommerpause letztes Jahr haben wir darüber gesprochen. Ja? Es steht und fällt damit, dass Ole Werner es schafft, seine Spielidee dem Grundgerüst an Leuten, die er da hat, zu vermitteln. Dann geht, worst case für Ole Werner, geht Füllkrug am letzten Tag des Transferfensters und sie nehmen das zentrale Element aus dem Offensivspiel und er muss es komplett neu denken. Und da the rest is history.
Ja.
Wir haben 10, 11, 12 Spieltage gebraucht, bis da einigermaßen Automatismus drin
war. Richtig, genau. Ja. Und das ist dieses Jahr nicht mehr so.
Ja,
ja, und das kann man jetzt schon sagen. Und es ist ja auch so, niemand will weg. Alle glauben an dieses an dieses Projekt.
Mitch Weiser sagt es bei der Vertragsverlängerung.
Ja.
Ich habe hier verlängert, weil.
Ja, richtig. Ja. Richtig, ganz genau. Ja. Ne? So, und sie haben viele, aber im...
Jinma. Ich glaube, dass hier die Entwicklung noch lange nicht vorbei ist.
Ja. So, also dementsprechend Fazit später. Fritz hat durchaus es geschafft, dieses Geraune um den Stallgeruch und so, und es wird ja sowieso Fritz und die Mauscheln da bloß nicht Fritz und so, was da, das ist tot, weil es ist, der neue Spirit ist erkennbar, ja, es ist ein, man hat das Gefühl, das ist alles gut besetzt und alle wissen, was sie tun und alle wissen auch, was sie vorhaben. Und was sie vorhaben, fühlt sich auch gut an. Muss man sagen. So, muss ich wirklich sagen, also diese Neuaufstellung, und das bedeutet ja schon was, alles neu zu bauen praktisch in der Geschäftsstelle, diesen Prozess, das haben die gut hingekriegt.
Ja, so. Total. Und das haben sie sogar, zumindest in meinen Augen, so gut hinbekommen, dass ich auch klaglos die 13% Preiserhöhung meiner Dauerkarte hingenommen habe.
Und dass du klaglos, ja? Du bist doch der Typ
mit der Rant-Opa.
Der mit dem lila Gesicht.
Ja. Mit nacktem Oberkörper über die Oberrangbalustrade hängt. Ja,
so.
Ja. Genau.
So.
Ja, nee, also bin ich zu 100% bei dir. Wahrscheinlich habe ich es in den letzten 5 Jahren in 4 Sommerpausen gesagt, aber ich finde es gerade mega spannend. So, was bei Werder passiert.
Ja,
ich
aber sehr in den letzten Sommerpausen hast du das mit einem anderen Tonfall.
Ja,
das stimmt. Ist mega spannend.
Ja. Genau.
Mega spannend.
Ja.
Ach, mega spannend.
Ja. Ja, genau.
Ja, so war das. Peter Niemeyer kann man noch nicht einschätzen, die Skills klingen gut. Ne?
Ja, so wie Jahns letztes Jahr.
Ja, wenn man Stallgeruch, bei ihm ist es ja eher Clemens Fritz-Geruch sozusagen, ne? Die sind ja gut befreundet. Aber auch da kann ich nur sagen, ey, wenn dein wichtigster Mitarbeiter, natürlich suchst du dir da eher jemanden aus, den du kennst, von dem du weißt, wie der arbeitet, wie der ist und mit dem du dich gut verstehst.
Wie beim Worum-Podcast.
Ja, da war das ja ein bisschen anders.
Da lief das Recruiting anders.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, du bist mein zweitbester Freund.
Ja.
Ja? Mein zweitbester Podcast-Partner. Ja. Ja, mein Lieber. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich für dich mir ein kleines Spiel ausgedacht habe? Weil wir hatten ja beschlossen, eigentlich das allseits beliebte Jeopardy fällt aus, weil wir nicht trinken können, weil wir müssen ja nachher auch noch ins Froggies. Und ich habe auch ein bisschen Angst hier. So klebrigen Schnaps in die Tastatur
kippen.
Deswegen, es wird kein Jeopardy geben, außer gleich, wenn ich, du wackelst auch schon.
Außer ja, das liegt daran, dass ich muss.
Ja, genau, das meine ich. Ne? Nein, okay, dann machen wir eine kurze Pause und danach spielen wir das nämlich die erste Runde.
Ich habe auch noch was für dich mitgebracht, auch weil wir kein Jeopardy spielen können, aber ich habe eine große Statistik mitgebracht.
Und wir hatten doch gesagt, wir schenken uns nichts.
Ja, aber wenn du anfängst, dann kann ich ja dem in nichts nachstehen. Du hast mir etwas mitgebracht zum Spielen.
Ja,
zum Spielen. Ich habe etwas mitgebracht, um unsere Rivalität weiter zu schüren.
Oh. Ja.
Stichwort ist, ich sag's nur als Spoiler, ja, Auswertung, Rate, die Aufstellung und Tipps.
Oh nein.
Ja, da musst du, kannst du schon mal den Angstschweiß von der Stirn wischen, mein Freund.
Fakten?
Ja.
Wir jetzt mit unserem eigenen Gelaber konfrontiert.
Ich wollte gerade sagen, wir werden mit unseren eigenen Waffen geschlagen.
Das ist der schlimmste Moment meines Lebens.
Ich würde sagen, das ist der perfekte Moment für
Fahr ab, Rainer.
Ja. Also bis gleich.
Bis gleich.
Sag mal, hast du das eigentlich mal gewürdigt, was ich hier erstellt habe, die Statistik und so, hier die Auswertung? Guck mal, du hast hier alle Spiele aus der vergangenen Saison. Und dann habe ich hier 2 Spalten gemacht mit wer hat wie viele richtig bei Rate die Aufstellung. Die grünen Sachen sind perfekt, also 11 von 11. Und dann habe ich hier noch die Tipps alle ausgewertet. Und die roten heißen Tendenz falsch. Guck mal, wie viel rot da ist. Dann habe ich hier die orangenen, da ist wenigstens die Tendenz richtig. Und die grünen ist, wo wir das Ergebnis komplett richtig in den Sand
ist aber auch dabei.
Ja, ist auch dabei.
Ja, Alter, viel Arbeit und total interessant. Und ich hasse es ja, wenn die Realität mit meinen Ansagen abgeglichen wird. Da sehen wir meistens nicht gut aus.
Da müssen wir uns eigentlich nochmal wirklich drüber beugen.
Ey, ne? Das ist total geil. Gerade die Aufstellung und Ergebnistipp für die komplette Saison. Schade, dass wir dafür jetzt keine Zeit mehr haben. Nein, lass uns offen sprechen.
Genau.
Es ist doch so.
Wir stoßen imaginär mit Dosen an, das hört man zwar nicht, aber es schmeckt gut.
Ja, aber die sind nicht so laut, die sind nicht so auffällig in der Redaktion. Ich muss ja hier wie Leute Leute, die diese Schnapsflaschen in ihren, ne, in diesen Plastik, nee, in diesen Papiertüten.
Ja.
Ne? So ist das ja
in Amerika, genau.
Ja. Ja. Nein, das Ding ist, du bist ja nicht nur Dr. Küchpsych und unsere Beatrice Egli und Rent-Opa in dieser Saison geworden. Wirklich, viele Wurm-Podcasts, viele neue Wurm-Podcast-Persönlichkeiten haben wir, sondern du bist ja auch Master of Technik, Finanzen und Zeitmessung.
Und Statistics.
Statistics, ja. Wie man hier sieht.
Wie ich man hier mal, sieht. So schön bunt.
Wie gesagt, ich fand mein Informatiker-Porno eigentlich auch schon ganz gut in dieser Saison, aber das ist ja ein geiler Excel.
Ja, aber du hast es ja gerade bereits gesagt, unseren Hörerinnen und Hörern, die Ergebnisse, das dezidierte ja. Ausformulieren dieser Statistik näher zu bringen.
Ich wollte dir eine goldene Moderationsbrücke bauen, Basti Schweinsteiger.
Habe ich ausgeschlagen,
hast du gemerkt. Ich fühle mich jetzt wie Esther Settlercheck und lege dir den roten Teppich hin, du hast es nicht erkannt. Nee. Nein, wir haben natürlich ein Problem als unser Master auf Zeitmessung. Hat gerade festgestellt, es ist ja schon 19 Uhr. Und wenn wir
19:10 Uhr.
Und wenn wir dieses nicht unwichtige deutsche Fußballspiel noch gucken wollen, dann schaffen wir nicht mehr alles, was wir uns hier
vorgenommen
haben. Ja, ne? Also ich sag's, wie es ist, die Sachen, die ihr wirklich hören wollt, die kommen nicht mehr heute. So ein bisschen.
Es tut uns leid.
Ja, aber es liegt ja daran, es ist ja wieder der Fluch der guten Tat, weil wir so viele geile Sachen vorbereitet haben. Jetzt haben wir eben gerade sortiert, weil wir jetzt wirklich nur eine halbe Stunde.
Das ist der Clickbait des Podcasts. Oh. Ja, also wir machen erstmal 60 Minuten Sendung und dann sagen wir ihnen, nee, ihr kriegt das nicht, was ihr erwartet habt heute.
Nee, aber das
beim nächsten Mal.
Aber das hoffentlich habt ihr ja alle bekommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Denn so, wir machen das dann so wie die Kosmetikindustrie, die irgendwann zum Haare waschen, um mehr.
Da kenne ich mich aus, ne?
Nee, die irgendwann zum Haare waschen, um mehr Geld zu verdienen, haben sie einfach zwei Packungen verkauft. Shampoo und Spülung brauchte man dann plötzlich. So, und so machen wir das auch. Nein, wir haben.
Das seit 30 Jahren mit Bier.
Wir haben zu viel geilen Scheiß. So, wir haben jetzt überlegt, was kriegt ihr heute nicht zu hören? Nämlich diese geile Excel-Tabellenstatistik, weil ich weiß, das würde viel Zeit in Anspruch nehmen, weil wir uns dann natürlich auch gegenseitig noch auslachen und bemitleiden würden.
Müssen, ja.
Ne? Ich kann nur sagen, da muss ich gar nicht drauf gucken, die Diskrepanz, dein Tipp vor dem Bayern-Spiel.
Ja.
Bayern gewinnt 7-1.
Ich kann da nur Mic drop. Ja? Ich halte einfach nur den Wettschein dagegen.
Ja, so, verdammte Axt. Und weil das jetzt schon ausartet, das schieben wir in den zweiten Teil, der auch bald kommen muss, weil du bist ja bald weg.
Ich bin ab Donnerstag in Frankreich, da kriegst du mich dann erstmal nicht mehr ans Mikrofon.
Weil du da mit diesem deutschen Haftbefehl da gesucht wirst.
Ja.
Wirst du die nächsten Wochen. Nein, du bist natürlich auf. Guckst du auch das EM-Finale in Frankreich?
Nein. Ich komme am Tage des EM-Finals wieder.
Das ist gut, weil Frankreich ist dann ja da gar nicht mehr dabei.
Eben.
Ne? Das ist natürlich praktisch.
Aber dafür läuft dann schon die Tour de France.
Da können wir zusammen.
Und ein paar Tage später starten die Olympischen Spiele in Paris.
19.15 Uhr wahrscheinlich schon.
Ja. Jetzt. Knick, knack, knick,
also, was haben wir uns überlegt? Wir wollen natürlich noch unser Thema Sneaker-Abteilung neu, ich sag mal Sneaker neu zugeschnürt, Sneaker-Abteilung neu zugeschnürt bei Werder Bremen. Da waren wir ja stehen geblieben. Ich muss sagen, und auch da lagen wir in der Saison schon einigermaßen gefühlsmäßig ganz gut, auch wenn ein bisschen Unsicherheit dabei war. Jans, absolut positiv die Entscheidung, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Den Baumi-Abgang gut gemanagt.
Ja.
Das Investorenmodell.
Darf ich ganz kurz bei Jans einmal einen Gedanken noch, weil mir das gerade noch in den Kopf kommt. Das erste war, wir haben zwischenzeitlich mal darüber gesprochen, dass es da irgendwie offensichtlich auch, keine Ahnung, Unstimmigkeiten gab, er so ein bisschen unzufrieden war, Stichwort irgendwie auch, wie viel Einfluss kann er wirklich nehmen auf die Entwicklung? Ich glaube, oder es scheint zumindest so, dass sich das Ganze irgendwie relativ gut zurechtgeruckelt hat. Und ich habe jetzt noch gelesen, gerade vor kurzem erst, der ist ja wirklich auch verantwortlich für Scouting-Verpflichtung bis runter U19.
Okay.
Jetzt haben wir natürlich auch noch einen Aspekt, dass die U23 ja jetzt wieder in die Regionalliga aufgestiegen ist, was ja für die Entwicklung von Talenten auch nochmal Gold ist.
Und wo du dann auch leichter junge Spieler kriegst, weil du ihnen immerhin Regionalliga-Einsätze versprechen
kannst. Genau. Und wir haben, das mag auch daran liegen, dass wir aufgestiegen sind, aber wir haben ja für die U23 jetzt gerade auch so einen Haufen neuer, vielversprechender Leute verpflichtet. Vom HSV, den Koulibaly, glaube ich,
heißt der. Ich glaube drei vom HSV.
Die Hälfte vom HSV. Ja, aber, ne, also, und das sind ja alles Sachen, die auch in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Deswegen glaube ich wirklich, und das waren ja auch die Vorschusslorbeeren, die sie ihm damals auch angetragen hatten.
Ja.
Ne?
Ja.
Red Bull Salzburg ist aber gleichzeitig gleichzeitig ein Bremer. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, davon werden wir doch echt profitieren. Mhm. Und wenn ich das richtig erinnere, ist ja auch das Scouting und die Verpflichtung von Skelly Alvero auf seinem Mist gewachsen und kann für mich nur gerne so weitergehen.
Ich gehe davon aus, dass er bei allen Entscheidungen, und wir haben ja einige junge Spieler geholt, das darf man ja nicht vergessen. Mhm. Es ist ja schon mit dem großen Malatini.
Ja.
Ne? Hans Naru. Auch, wie gesagt, einer der Momente, und auch das kommt dann im zweiten Teil, ne? Wenn wir Tränen und andere Körperflüssigkeiten der Rührung, sag ich mal, weinen, ne, ausstoßen werden. Oh ja, es gibt noch einige andere.
Ja, okay.
Einige andere, mein kleiner Jan. Ne? Gibt es auch alle noch. Ich könnte dir dann eine Videoreihe empfehlen mit. Nee. Ja. Sag mal, zweiter Teil folgt dann später.
Weil die man vorzugsweise auf der Raststätte Ahlhorner Heide bekommt.
Ja. Jawohl. Ja, aber auch nur auf dem Parkplatz.
Ja, ich weiß. Aus dem Kofferraum.
Ja, und passt auf, wer da noch so rumsteht. Aber ich kann es nur sagen.
Ich verstehe.
Stuckenborstel verkaufe ich auch aus dem Kofferraum.
Wo kommt dieser Rainer Kallmund-Touch jetzt her?
Ich weiß es nicht.
Der Wildschwein mit der Soße.
Ich weiß es auch nicht. Ja, einen Eimer Chicken Wings. So, aber jetzt hast du mich wieder rausgebracht.
Entschuldigung.
Nein, was wollte ich sagen? Genau, und was ja aber auch wichtig ist und was ja auch gut ist zu sehen ist, dass da die Chemie halt zu stimmen scheint. Ne?
Toll,
hat Bock. So, scheinbar. Auch so Hansen Aröhn, der große Malatini, so sind wir, der große Malatini, so war das. Und so. Und das ist natürlich auch ein Zeichen. Ich habe nur mal
ganz kurz
Folgen quer gehört. Nee, nur ich noch kurz, weil die Story so geil ist. Weil kurz bevor Malatini kam, das war ja, als Pieper sich so schwer verletzt hat.
Ja.
Und wir auch sonst und Niklas Stark, ja, gut, ne? Es kommt immer drauf an, ob es ein gerader oder ein ungerader Tag ist.
Glasknochenkrankheit.
So, ne? So. Und dann wurde ernsthaft drüber spekuliert, ob Jerome Boateng ein Thema ist.
Was, wo wurde das spekuliert?
Bei uns in der Folge.
Ernsthaft?
Weil das in den Medien spekuliert wurde, als es hieß, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Und nein, wir haben es nur zitiert.
Okay. Ne?
Wir haben es uns nicht ausgedacht. Wir haben beide gesagt, Verstärkung in der Innenverteidigung, nichts dagegen, aber bitte niemand, der vorbestraft ist.
Ja, please not.
Da waren wir uns einig und deswegen warst du auch gegen Sokrates, weil du den Verdacht hattest, wegen häuslicher Gewalt. Nein, aber über solche Leute haben wir damals gesprochen. Jerome Boateng,
echt?
Mustafi, auch vereinslos und Sokrates. Ernsthaft? War ein Thema, ja, vielleicht im Worum oder bei der Deichstube. Irgendwo wurde die Sau durchs Dorf getrieben.
Ja.
So viel dazu, wo wir auch vom Mindset her herkommen. Und auch so, und da merkt man schon die Handschrift von Jans, denke ich, dann gezielt. Wir haben ja nur Grünschnäbel verpflichtet. So, wir sind immer noch in dem Blockführungsdings. Ja.
Ja, und
du wolltest einen Satz zu Jans sagen, das.
Nee, ja, weil ich den Gedanken nochmal aufgreifen will, ne? Also auch Hansen Aroe, ne? Den haben wir ja, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, günstig geschossen. Haha, ja. Aber der Typ ist 20. Ne? Manchester United, zweite Dings. Und die scheinen ja so viel auf den zu halten. Ne? Also guck dir mal das Testspiel, was sie nach der Saison hatten, wo er wirklich mit einem Arschwackler drei Leute aussteigen lässt und den Torwart überlobt.
Ja.
Ich habe Bock auf sowas. Also ich finde es, und ich bin auch durchaus als Fan durchaus dazu bereit, in diesem Kontext dieses Trial-and-Error-Verfahren mitzutragen.
Ja. Und damit können wir den Block vielleicht abschließen, ne? Weil genau das ist es ja auch. Nicht nur die Mannschaft macht Bock auf die neue Saison, sondern Idee, auch oder? Die komplette Neuausrichtung, dieser Idee, Relaunch, den es eigentlich gegeben hat.
Ja.
Und das meine ich, und deswegen war mir das so wichtig, dieses Thema auch noch als ein Block, dass es nicht so zerfasert, weil ja, wie gesagt, so viel neu aufgestellt wurde.
Ja.
Und sie sich wirklich eine Idee selbst gegeben haben, ja, die uns abholt. Ja, so. Und das ist wirklich geil. Und da muss ich wirklich sagen, auch Jans, diese Verpflichtung und dann halt dieses Bewusste, wir gambeln jetzt auch mit diesen kleinen Talenten. Ja, der hat jetzt bei uns seine ersten beiden Spiele im Herrenbereich gemacht und bei dem ersten sofort verletzt und so. Das ist natürlich, ne, dem muss man Zeit geben. Aber es ist doch geil.
Ja, ne?
Stehe ich dahinter.
Meine Frage an dich, auch mal deine Meinung dazu, ist so meine Wahrnehmung jetzt auch gerade aus den letzten Monaten, was Werder auch angeht. Ne? Wir kommen mittlerweile leider in eine Situation, das finde ich total schade, wo wir uns an ganz vielen Punkten bei der Verlängerung oder der Verpflichtung von jungen Talenten als Verein mit unserem momentanen Status darauf einlassen müssen, dass es weiter Verkaufsbeteiligungen gibt.
Ja. Ja.
Das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass wir immer so einen Deckel drauf haben auf dem Geld, was wir einnehmen können, was ich schade finde.
Was mit
das
unseren Spielern wir aber auch reinverhandeln, ne? Siehe Füllkrug und dann noch weiter Gewinnbeteiligung und so.
Ja, und das finde ich auch nachvollziehbar, aber ich finde es ein bisschen schade. Also ich erinnere dich mal dran, ne? Es gab noch Zeiten, ich nenne jetzt mal einen Namen, das war ist eine Theorie, aber es war ein Name, wo das aus einer Zeit, ist noch gar nicht so lange her, und wo das aber gut funktioniert, der Maxi Eggestein war so jemand. Mit dem hat Werder verlängert, ohne irgendwelche Ausstiegsklauseln. Und es gab Zeiten, da wurde der Name mit 30 Millionen gehandelt. Also, ne, das ist dann nicht dazu gekommen, aber ja. Es gab Interesse aus England. Und da war halt, stand halt in der Tat im Raum 30 Millionen, weil dieses nach oben hin offen noch mehr vertretbar war.
Ja. Da muss der Spieler halt zustimmen bei so einem Vertrag, weil das halt bedeutet, dass er weniger Geld verdient dann.
Ja, genau. Ne?
Und, weil die Vereine rechnen das ja als Paket auch. Ne?
So. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass dir in dieser Tendenz so krasse Lucky Punches, wie es Frankfurt beispielsweise damals gelungen ist, nicht mehr gelingen werden. Ne? Also so Jovic und so, die ja alle ohne Ausstiegsklausel verpflichtet worden sind. Und dann sind die nach einem Jahr für das 17-fache des bezahlten Geldes gewechselt. Und Frankfurt hat den gesamten Erfolg der letzten Jahre auf dieser Transferphase, die auf Freddy Bobic's Mist damals gewachsen ist, haben die ihren Erfolg aufbauen können, weil die halt einfach ein Jahr hatten, wo die zwei, drei Glückstransfers getätigt haben.
Weil Jovic sich mal 10 Monate lang zusammengerissen hat.
Jovic und wie hieß der andere noch? Jovic und Kostic, genau. Kostic hat ihnen viel Geld gebracht.
Ja, aber da war noch einer vor Jovic schon. War
und auch einer
mit. Naja, und dann Kolumbiani natürlich.
Ja, klar. Genau.
Kolumbiani. So, der ja auch bei uns überhaupt nur das Setting verändert hat. Aber auch darüber sprechen wir dann im zweiten Teil. Denn ohne den Kolumbiani-Wechsel, Stunden nach Ablauf des deutschen Deadline-Days, hat ja überhaupt dann das Ding erst mit Bourré. Ach nee, stimmt gar nicht.
Wäre andersrum
gewesen. Stimmt, das war das Problem. Ja, egal.
Brief. Wir hätten ihn nicht bekommen, wenn die das gewusst hätten.
Wie lange noch?
Ja, genau. Ja. Aber du hast ja recht, ne? Also alles Aspekte, die in diesem Jahr letzten Endes dahin geführt haben, wo wir dann am Ende rauskommen.
Und da sprechen wir noch gar nicht von neuem Ausrüster, da sprechen wir noch nicht von Wohninvest, Ausstieg und so weiter und so weiter. Ne? Da sprechen wir noch gar nicht von. So, aber lange Rede, kurzer Sinn, da sind viele Sachen, die Werder Bremen jahrelang vor sich hergeschoben hat, die andere Vereine schon erledigt haben und die andere Vereine noch vor sich haben.
Nämlich
sich mit einer eigenen Idee für die Zukunft aufzustellen, außerhalb des Platzes auch. Wer will ich sein? Wie will ich agieren? Was ist mein Geschäftsmodell?
Wir winken ausladend in Richtung Gelsenkirchen.
Richtig.
Zum Beispiel.
Ne? Liebe Grüße, wenn wir ins Shithole. Nein, das ist gemein. Da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Ne? Hertha und so. Man kann auch mit einem Investor alles falsch machen.
HSV, ja.
Und so weiter und so weiter. Ne? So. Und auch die Jugendarbeit dadurch neu aufgestellt. Und da muss man wirklich sagen, also Hut ab, dieses Jahr, dass vieles, was uns so neben dem Platz, außerhalb des Platzes viele Sorgen gemacht hat, scheint da jetzt erstmal abgeräumt. Und ich glaube, der Plan von Frank Baumann, möglichst besenrein den Laden zu übergeben, hat er gut hingekriegt.
Ja,
würde ich auch so sagen. Jetzt einfach mal so sagen. Wie spät ist es?
Es ist jetzt gleich 19:30.
Mir überlegen, ob ich den
Das, was ihr im Hintergrund übrigens hören könnt, eventuell, ist nicht Thomas und nicht sein Magen, sondern das ist irgendein Vogel im Innenhof des Studios, wenn das Fenster nicht offen
ist. Der gerade ein Eichhörnchen reißt.
Ja.
Machst du mal das Licht an, das Einzige, was wir jetzt noch schaffen.
Meinst
du
ernst?
Ja, mach mal das Licht an, bitte. Ich muss das ja durchstreichen.
Ich muss rückwärts mit diesem unglaublich gemütlichen Sessel, muss ich einmal rückwärts fahren.
Du hast mir doch erzählt, dass ihr vor kurzem, hast du doch den Treppenlift eingebaut bei euch.
Ich brauche keinen Treppenlift, selbst
bei Kindern. Gewöhn dich an das Rollator. Denn wir müssen, ich möchte schon.
Fand ich wieder meinen Witz zu witzig.
Habe ich gar nicht gehört, ich rede einfach immer weiter. Okay. Also wenn du redest, rede ich lauter, verstehst du?
Das ist meine Strategie. Das ist das Erfolgsrezept des Wohnpodcasts.
Deswegen mögen mich alle so. Ne? Bin ich so ein bescheidener. Nein, wir haben schon gesagt, kein Jeopardy.
Richtig.
Außer in Pinkelpausen. Aber ich möchte mit dir was anderes spielen. Und das schaffen wir jetzt noch.
Ja, okay.
Ich möchte mit...
Okay. Ringelpiez mit anfassen. Nein,
wohl nicht. Doch.
Ja, okay.
Das war der Plan.
Ja, da muss ich mich aber nochmal mental... Okay.
Das letzte Mal hat das Video echt viele gute, positive...
Ja, ich sag nur Aalhorner Heide.
...Angebote und Kommentare.
Hinter der Tankstelle.
Bist du das da immer? In dem Trenchcoat?
Ich trage Maske, mich erkennt niemand.
Schnucki, wir hatten viel Spaß im Ministry of Titelfinding dieses Jahr.
Ja, wohl wahr.
Und wir haben das ja wirklich auch zu einer kleinen, zu einem kleinen Fetisch gemacht, muss ich ja mal sagen. Hm. Und auch viele unserer treuen Hörerinnen und Hörer, also aka beste Bubble der Welt aller Zeiten, war ja gerne dabei, hat sich beteiligt und hatte auch einen gewissen Spaß dran. So, und weil wir kein Jeopardy haben, möchte ich mit dir Titel bei die Fische spielen. Titel bei die Fische.
Oh, die Idee ist aber geil. So. Heißt, das Prinzip ist wie bei Butter bei die Fische?
Ja.
Ah, okay, ja, geil. Grade, ja,
also
okay.
Du musst dich nur für eins entscheiden.
Ja.
So, und wir machen jetzt das Achtelfinale.
Ja.
Das sind nur Titel aus dieser Saison.
Okay.
Und nach der Pause, dann tippen wir noch, machen wir noch gerade die Aufstellung und Tipp für Deutschland-Schweiz.
Ja, okay. Ja, okay.
Und dann nehmen wir uns, wie du es genannt hast, einen Fußpilz.
Ja.
Ein Schlenderschluck, wie wir früher gesagt haben. Laufen zur U-Bahn ab ins Froggies.
Ja.
Jungs, haltet den Platz warm.
Ja.
So, und das machen wir jetzt. Pass auf. Und ab Viertel, ich dachte, wenn wir das spielen, das ist vielleicht ein Impuls, um dann nochmal ins Gespräch zu kommen, weil viele Titel dann auch diesen Moment abgebildet haben damals.
Du meinst, aber weil wir sonst nicht miteinander reden?
Das machen wir ab Viertel nur körperlich.
Ja.
Okay. Da sprechen wir schon lange.
Ihr merkt, das Dosenbier, los, da. Let's do it. Aber finde ich, also ich fühle mich sehr geehrt, dass du dir die Mühe gemacht hast. Danke.
Ich sehe hier deine Excel-Tabelle und denke mir, wer hat sich Mühe gemacht? Aber die Sprache der Liebe, die wir beide verstehen.
Bromance.
So, ich streiche einfach durch, deswegen brauche ich ein bisschen Licht. Okay, pass auf. Titel bei die Fische.
Ja.
Wer kommt weiter, ist die Frage.
Ja.
Das Breslau-Projekt oder Blame Game?
Breslau-Projekt. Weißt du warum?
Hm?
Weil mir dieses, das liegt dann auch an Oppenheimer. oder meine Reminiszenz in der Folge.
Stimmt.
Aber das Breslau-Projekt hat halt für mich sowas geil, man darf es eigentlich nicht, aber man macht es trotzdem. Und das war ja die Idee dahinter, nämlich Qualifikation für Europa.
Richtig.
Deswegen Breslau-Projekt.
Unter welcher Konstellation? Ja. Super. Notchoke oder tut er das Not?
Was gerade in meinem Kopf passiert, ich versuche mich nochmal an die Situation von den Folgen zu erinnern. Und Frankfurt tut er das nur, das waren 1:1.
Richtig.
Rote
Karte Stayer, später Ausgleich Frankfurt und wir haben ein richtig starkes Spiel gemacht.
Ja, stimmt. Nee, dann ist es für mich No Choke, weil No Choke ist positiver behaftet, weil das war, glaube ich, vor Augsburg, ne? Kann das sein?
Ja, das war das Spiel, das wir vor Augsburg gewonnen haben, oder es war auf jeden Fall ein Spiel, wo wir nicht gechoked sind.
Ja, genau.
Und einfach stabil und
wir waren. Ich meine, es wäre die Folge nach Augsburg gewesen, wo wir 3:0 gewonnen haben.
Kann sein, es war die Rückrunde auf jeden Fall. Wollte AD oder wird's sehr wehtun?
Da mache ich auf jeden Fall Volta AD, weil ich die Folge habe ich 2-3 Mal gehört und die fand ich super.
Ja?
Es passte alles sehr, sehr gut zusammen. Da haben wir über den Abschied gesprochen. Das hatte halt eben über das sportliche Aktuelle hinaus noch so eine Komponente, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, was sind die Beweggründe, wenn ich das richtig erinnere.
Ja.
Und das richtig. Fand ich ohnehin eine gute Folge, weil im Nachhinein sich herausstellte, dass wir da sehr oft richtig lagen mit dem Blick auf die Beweggründe von
heute. Und ich weiß noch, es ist auch auf deinem Mist ursprünglich gewachsen und passte dann später umso besser, als es dann noch Stuttgart war. Mit Volta Adele.
Ja, Maul Taché.
Maul Taché und Dr. Bart. Dr. Bart Frazee.
Und hatten wir nicht noch eine Hörereingabe, die war doch Hals-Maul-Taché?
Ne? Ja, Hals-Maul-Taschen.
Ja.
Ja,
genau.
Ja. Don't Look Down oder Ketasis.
Ketasis.
Ja.
Das war deine Idee, die total gut passte. Ja.
Die passte so gut, ey. Gefällt mir auch bis heute gut. unten durch oder Burn, Motherfucker, Burn.
Burn, Motherfucker, ja. Burn. Auf Danke. Jeden Fall. Einfach auch wegen der historischen Exkursion in der Folge. Stimmt,
mit Kaltasis und Burn, Motherfucker, Burn hatten wir dann...
Das Telekolleg, richtig. Das Telekolleg Worum Podcast ja, abgearbeitet.
Den Bildungsauftrag, wo wir dann, dann aber auch rausgearbeitet hatten, dass es sich bei Aristoteles Fugger um einen argentinischen Linksverteidiger von 1978 handelt. nicht in die Technik. Nicht in die Technik.
Oh Gott, ja.
Ich nehme das.
Aristoteles Fugger.
Ja, Aristoteles
Fugger. Der brasilianische Innenverteidiger.
Nee, das klingt wie ein Argentinier, finde ich.
Ja.
Geiler.
Aristoteles Fugger. Colonia Dignidad.
Ja, so mit griechisch-deutschen Eltern. So, weißt du? Mit so einem deutschen Altnazi. Okay, vergessen wir es, ne? Schweifen ab. So viel zum Thema, dass wir es besser in zwei Teilen tun. Vögelperspektiven und Hai oder Hai daheim.
Vögelperspektiven.
Kriegst du es noch zusammen?
Ja, Vögelperspektiven war...
Es ging um die Vögel.
Das war gegen Dortmund, ne? Das war das Spiel vor Dortmund, oder? War das nicht Duxch trifft auf Füllkrug?
Nee, es ging darum, das war die Zeit, in der Duxch es richtig abgekriegt hat, von unseren Fans auch.
Ja.
Und wo ich auch einen Rant angesetzt hatte in irgendeiner Folge, dass mir das peinlich und unangenehm ist, dass ein eigener Spieler öffentlich sagt, die Fans wären froh, wenn ich weg bin. So, und es ging darum, dass in derselben Zeit, in derselben Phase Füllkrug dasselbe bei den BVB-Fans erlebt hat.
Ah, okay.
Duxch war 9 Spiele ohne Tor und Füllkrug war 10 Spiele ohne Tor.
Okay.
Und in Dortmund gab es dasselbe Geraune, weil ihnen, wie du mal in der Folge so schön sagtest, weil denen der Name zu klein war.
Ja.
Und der Füllkrug scheiße und so, und obwohl der da der beste Mann war vorne. Mhm. Und genau dasselbe mit Duxch, und deswegen war Vögelperspektiven, dass die beiden hässlichen Vögel eine ähnliche...
Darf ich dich mal in meine Traumwelt reinholen,
immer, weil wir gerade sind?
Immer, Schatz. Lass mal einen Gedanken einsickern. Mhm. Ja? Was passiert bei Dortmund eigentlich, wenn die Guirassy holen?
Das wird Nuri Sahin entscheiden.
Ja, naja, gut, aber die Frage wäre halt, stehen dann die hässlichen Vögel wieder vor einer Reunion?
Nein.
Lass es doch einfach mal einsickern. Lass den Gedanken doch mal Raum nehmen in deinem Kopf. Wir müssen da jetzt auch gar nicht final drüber diskutieren. Lass es einsickern, wir reden in Teil 2 drüber.
Wir haben ja noch einen zweiten Teil. Ja, das ist gut. Wir machen weiter. Birthday Blues oder...
Das war nach Heidenheim-Niederlage zu Hause 1-2.
Sehr gut. Ja. Oder The Butterfly Effect.
Woran hatten wir das nochmal angelehnt?
Hatten wir daran angelehnt, dass, und auch das war eigentlich der erste Teil unseres Bildungsauftrags, wie wir euch Bildung untergejubelt haben. Nein, der Butterfly-Effekt Begriff, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings,
ja.
Eine Kleinigkeit,
ja.
Ein Modell sozusagen, ein System. Verändern kann, durch eine kleine Veränderung kann es im
immer
System
größere Auswirkungen haben.
Genau, ja. Und es ging darum, kleine Bausteine im Team in der Taktik zu verändern, meine ich. Oder,
ja, was war der andere Titel?
Birthday Blues.
Nee, dann auf jeden Fall Butterfly Effect.
Danke, finde ich auch. Ey, was ist das denn auf meiner Hose? Mach nichts, da kommt nachher noch mehr dazu einfach. So machen wir das. So, jetzt kommt, glaube ich, einer deiner Lieblinge, den ich auch lange vergessen habe, aber kommt als zweites. Erstmal, den ich sehr schön finde, das war die Folge nach der Hinrunde, wo wir viele Unentschieden in letzter Minute und uns oft nicht belohnt haben, und die hieß Lieben und Liegen lassen.
Ja.
Oder Hose runter, Blockflötengesicht.
Hose runter, Blockflötengesicht war nach einer frustrierenden Niederlage, war das in Heidenheim?
Nee, könnte in Leverkusen oder so, oder gegen Leverkusen zu Hause in der Hinrunde.
Ja, 0-3, ja, stimmt. Mhm.
Irgendeine Klatsche.
Was war das erste?
Lieben und liegen lassen.
Ja, lieben und liegen lassen.
Hose runter, Blockflötengesicht ist raus.
Das ist ja unser allgemeiner Sprachgebrauch. Da habe ich mich schon zu sehr dran gewöhnt.
Ja, das stimmt. Okay, die letzten beiden Achtelfinals. Das ist auch, und das spricht auch Bände, dass ich die gegeneinander antreten lasse, weil das doch jemand ist, der diese Saison geprägt hat in vielerlei Hinsicht. The Jinma Takes It All oder Geniestreich?
Es ist The Gentleman Takes It All. Und Spoiler, für mich auch Favorit bis mindestens ins Finale.
Ei! Ja, muss ich mir den Turnierbaum nochmal angucken. Ja.
The Gentleman Takes It All ist einfach...
war aber ein Negativtitel. Das war
ja,
die Szene
aber
gegen
es war
Frankfurt.
Angelehnt an The Winner Takes It All. Und das ist halt The einfach...
Gentleman Takes
die, ja, die Idee ist einfach mega.
Ja.
Ist
ja.
Einfach
geil. Und wenn du den Song... drauflegst auf das Video, glaube ich, wie er nicht abspielt, nicht abspielt,
hat Titanic-Vibes,
abspielt.
Ja. Hat Titanic-Vibes, auf jeden Fall.
Und dann das Ding verdödelt und du dann in die Gesichter von Dux und Schmied oder so daneben, die wirklich ihn auffressen.
Ja. So. Ja.
Ein großer Moment. Geniestreich war, und das war einer, wirklich einer meiner Big Moments diese Saison, das 4:0 gegen Mainz. Er kommt rein, wir saßen auf deinem Platz.
Ja,
vielen Dank nochmal. Und vor unseren Augen macht er Assist und Tor innerhalb von zwei Minuten.
Das war ja, das Tor war ja dann nur noch die Krönung auf diesen wirklich unfassbaren Assist, ne?
Ja, richtig. Ja. Richtig. Ja. Okay, und das letzte Achtelfinale. Fan gesteuert.
Mhm.
Ging um den
Kölner Fan auf dem Zaun.
Nee, es ging darum, dass die Ultras den Investorendeal auch ferngesteuert.
Ja, ja, genau.
Stimmt, mit der
Remote. Ja, genau, das war ja angelehnt an diese ferngesteuerten Autos.
Oder Fohlenversohlen.
Nee, ferngesteuert.
Das erzähle ich Kurt Henning.
Ja, mach das.
War das Kurt Henning?
Ja.
Liebe Grüße.
Ja, das musst du ihm nicht erzählen, das hört er hoffentlich.
Weiß ich noch nicht.
Schöne Grüße.
Wenn wir ab 18 dran machen.
Ja, dann, du meinst, weil Kurt Henning 16 ist?
Ob er dann darf? Ich habe auf X in den letzten Tagen ein paar Mal irgendwie den Ruhrpott versucht gegen diese Shithole-Vorwürfe. Also nicht die Deutsche Bahn, die kriegt zurecht und so. Ja. Ne? Alles gut und so. Große Überraschung, meine ich ja schon Anfang der Sendung. Irgendwo irren noch Leute rum auf der Suche, ob sie irgendwo mit der Karte bezahlen können. Nein, aber ein bisschen das Ruhrgebiet in Schutz genommen, so voll, aber eher im,
warum?
Ja, eher im Sinne von Gegenangriff, eher im Sinne von England, ihr spielt wie ein Shithole.
Ja.
Ja,
gut.
Gelsenkirchen wenigstens, also hässlich, aber ehrlich wenigstens.
Man muss alles gegen die Briten verteidigen.
So, also ausgerechnet aus England, das irgendwo aussieht wie ein Shithole.
Kennst du noch die, Ritter der Kokosnuss?
Kurt Henning war sehr angetan und kam dann mit Wattenscheid. Kurt, darüber, das klären wir ein anderes Mal.
Kennst du doch die Ritter der Kokosnuss von Monty Python?
Ja, sicher.
Ihre scheiß Engländer. Egal. Wir schweifen ab.
Dr. Bart Frazé und zu Recht unterbrechen wir jetzt.
Ich scheiße euch einen auf, wenn auf eure Tafel runter. lass uns genau hier.
Name meines. Kein Name meines.
Lass uns genau hier den Strich ziehen, bitte.
Zweite Runde folgt. Wir versprechen's.
Ja.
Das ist Name.
Ja.
Ansonsten, das darf ich noch sagen, beim Querdurchhören, und ich kann nur empfehlen, Tempo 1,25 sind wir deutlich besser zu ertragen manchmal. Ich mache immer
vielleicht
halbe Geschwindigkeit.
Bei 1,25 versteht man mich nicht
bei
mehr.
Bei dir mache ich immer halbe Geschwindigkeit.
weil die Stimme noch tiefer wird.
Ich habe auch daneben, wir haben ja auch über das Jahr gesehen, einige geile Merch-Ideen entwickelt. Mein Favorite und auch andere Ideen noch in Teil 2. Mein Favorite aber, die Barberjacken-Kutte, die wir entwickelt haben.
Ja, ich erinnere mich.
Mit den abgeschnittenen Ärmeln, mit den Fransen Barberjacken-Kutte. Kurze Baba-Kattenjucke, Baba. Du weißt schon.
Baba, was ich sagen wollte, also neben den Merchandise-Ideen haben wir mittlerweile, glaube ich, auch 7, 8, 9 oder 10 verschiedene T-Shirt-Spruch-Ideen auch gesammelt im Laufe der Jahre.
Ja.
Ja, das ist, eigentlich müsste man das alles mal zusammentragen und sich irgendwann mal die Mühe machen und so einen Merch-Shop. Müsste man wirklich mal.
Wir könnten das kombinieren, wenn wir die erste Single, du und Beatrice Egli, rausbringen.
Ja, das Problem ist, dass Beatrice Egli mich in allen Social Media Kanälen blockiert hat, nachdem ich sie nach unserer letzten Folge versucht habe zu kontaktieren. Das tut mir sehr leid, Beatrice.
Ja, aus dem Date Ahlhorner Heide wird nichts.
Ja, ich hätte es vielleicht nicht mit einer Gesangsprobe versuchen sollen.
Ja.
Aber nun gut.
Ansonsten, worüber ich auch in Teil 2 sprechen möchte, ausgiebig, in sozusagen Worum Podcast Visite, das Seniorenmagazin. Ja. Wir müssen über den Scheuermann reden.
Ja, der hat dir gefallen, ne? Der hat dich auch nicht in Ruhe gelassen.
Super, war ein großes Thema in der Hinrunde. Ja. Und dann sprechen wir nämlich auch über die Entwicklung der Mannschaft. Ja, sehr interessant. Scheuermann war nämlich sozusagen in der Pubertätsphase. Das habe ich nochmal rausgearbeitet, die Entwicklung der Sendung. Wir gucken nach deiner Excel-Tabelle, wo wir uns genüsslich gegenseitig die Hosen runterziehen und zum Abschuss freigeben.
Und uns aber auch ein bisschen den Bauch tätscheln.
Ja, und das tun wir auch für ein paar Hottakes, die wir gemacht haben.
Aber wir gucken auch auf Cold Takes. Zumindest die von Sieger.
Alter, da ist eine Menge, da sind mir einige Zehen abgefroren. Ich sage nur, meine Cold Takes zu Cater und Bourré.
Ja, ich sage nur, meine Cold Takes bei quasi jedem Rate die Aufstellung.
Es war, wir hatten kalte Zeit.
Ja, sehr, ja.
Teilweise sag ich mal, das machen wir. Dann werden wir vorlesen und kommentieren die besten drei Fanmomente, die ihr uns auf X geschickt habt.
Ja, sehr
wir
cool.
Wir werden die MVPs, MUP, MIP, Rookie of the Year.
Und noch einen, wo der Gewinner aber schon feststeht, der Cater des Jahres.
Der Cater des
Gewinner
Jahres.
Nabi.
So, und da wird auch die Kategorie wird auch ab jetzt so heißen. Und wir können vielleicht noch, weiß ich nicht, wollen wir noch aus meinem
Noch ein bisschen Foxtrot tanzen.
Den Erotikfilmdarsteller aus meiner Reihe. Wollen wir den. Nee, komm, wir gehen jetzt Fußball gucken.
Ja, wir gehen jetzt Fußball. Den Gedanken, den verfolgen wir dann noch einmal.
Das wollten wir noch machen. Rate die Aufstellung. Deutschland, Schweiz ist ja eigentlich so kompliziert wie die letzten Wochen bei Werder. Die gleiche Elf.
Ja, ich wollte gerade, also Spoiler, Elf. Wir haben an den letzten Spieltagen auch wirklich sehr, sehr gut gelegen bei Rate die Aufstellung.
Allerdings hätte jeder Schimpanse dazu hingekriegt. Und das hat sich ja auch bewährt. Und
übrigens immer noch ganz kurz, mein Lieblingsbild. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wie das war, aber irgendjemand aus Südamerika, als es darum ging, als Pizarro noch bei Werder gespielt hat und Tore gemacht hat ohne Ende und irgendein Social-Media-Kommentar war, auf Spanisch, ich kann es natürlich auf Spanisch nicht, aber halt die Übersetzung war halt, Claudio Pizarro ist so gefährlich wie ein Schimpanse mit einer Knarre. Das finde ich so ein schönes Bild.
Ja.
Muss ich mal sofort an The Secret of Monkey Island denken. Egal. Lass uns all das angehen für die zweite Folge. Mal gucken, wie wir die noch eingestreut bekommen. Denn, Spoiler, wir haben nur noch ein paar Tage.
Ja.
Ich, wie gesagt, befinde mich ab Donnerstag im nicht erreichbaren Ausland. Aber ich
ab wann?
Bin sehr. Im Prinzip ab Donnerstag, aber eigentlich erst ab Freitag.
Ja, gut, okay, dann müssen wir die per Telemedizin machen, so wie Bourré in Bremen seinen Medizincheck abgelegt hat, einfach per Videoschalte. Ja. Haben sie irgendwo Schmerzen?
Ja, nee,
geht her, komm.
Habe ich auch neulich nochmal wieder gehört, auch so geil, die Folge, wo wir darüber geredet haben, wie Raphael Bourré sich in irgendeinem verschneiten Garten in Bremen-Schwachhausen mit dem Trikot von International hat fotografieren lassen. Einfach nur, damit die halt eben irgendwie ihre geile
Aufnahme zu Hause zeigen können.
Ja,
ja. Und am Ende haben sie ihn doch gekriegt und das ist wirklich einer der coldest Takes, die ich in dieser Saison gemacht habe.
Sehr schöner Spoiler, ja.
Aber wirklich. So, und das machen wir alles. Ja. Und wir gucken auch nochmal auf die Statistiken und wir gucken auf der Transferphase und wagen einen kleinen Ausblick, aber nur einen kleinen. Auf die neue Saison, denn Werder ist immer noch wichtig.
Ja, und wir wagen einen kleinen Ausblick, aber es wird selbstverständlich dann auch noch kurz vor Saisonbeginn, Spoiler, DFB-Pokal 19.8., glaube ich, wird es auch nochmal eine etwas größere Folge geben.
Oder? Ja. Ja, ich denke, also Cottbus Montagabend, das geht ja gut los.
Ja, Träumchen.
Wirklich.
Ja. Okay, was sagst du? Fast so wie Pasching.
Ja, was sagst du heute Abend, Deutschland, Schweiz?
Ja, aufstellungstechnisch würde ich es genauso handhaben, wie wir es mit Werder die letzten Spieltage gehandhabt haben. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er großartig was verändert.
Nagelsmann hat schon gesagt, dass er es nicht macht.
Ja, okay, ja gut. Dann
willst du es dir nicht nochmal überlegen?
Call me Nostradamus. aber ich glaube, und das wäre, glaube ich, ehrlicherweise auch etwas, was dem Team für das Turnier gut tun würde, wäre ein glückliches 2-2.
Mhm.
Dass sie irgendwie noch dann den Ausgleich machen hinten raus, aber zurückliegen. Weil ich glaube, dass es gut wäre für das Team, wenn sie durch ein etwas schwierigeres Spiel schon vor den K.O.-Spielen die Sinne geschärft bekämen. Weil ich glaube, ehrlicherweise, dass wenn du zu sorglos in die K.O.-Spiele gleitest, dann bist du weniger resilient, wenn es darum geht, einen Nackenschlag hinzunehmen.
Ja, Wobei ja schon gegen Ungarn viele gesagt haben, das war ein Spiel, das wir früher verloren hätten.
Ne? Also tut mir leid, ich habe mich über die Analysen wirklich durch die Bank weg geärgert. Mhm. Ey, tut mir leid, Deutschland hätte, bin ich mir zu 100% sicher, wenn die ein Tor gefangen hätten, hätten die sofort zwei Gänge hochgeschaltet.
Ich denke, ich dachte auch am nächsten Tag, was erzählt ihr denn, was habt ihr denn für ein Spiel gesehen?
Ja, genau.
Da war doch nicht eine Sekunde. Genau. Es war doch irgendwie in Frage, wer da mit 3 Punkten nach Hause geht. Die Frage ist doch nur, ne, und ich weiß noch, ich saß im Froggies mit den Jungs und Mädchen und meinte, ey, wenn er jetzt Füllkrug unten aus, und ich meinte, Führich, bring mal Füllkrug und Führich, dann dauert es 10 Minuten, dann schießen wir das 2-0. Ja. Dann bringt er Füllkrug und Sané. Ja. Und du siehst es, wie sich das Spiel sofort, das ist, und Nagelsmann wusste es auch, er macht das in der 56. Minute, bringt er die. Keine 10 Minuten. Ich dachte auch, ey.
Und du hast halt auch das
Aber vielleicht, du hast recht, vielleicht waren wir zu gut. Wir müssen jetzt einen kleinen Dämpfer
einbauen. Irgendwie so. Also, oder, prove me wrong, ne? Aber, oder es halt eben dann eben nochmal jetzt auch dominant von oben runter spielen. Wenn du es jetzt halt wirklich komplett dominant ziehst und das Ding irgendwie 3-0 gewinnst, was ich nicht glaube, aber dann kann das natürlich auch ein Signal sein und auch ein aufbauendes Element haben. Aber ganz grundsätzlich, ey, ganz ehrlich, Blick auf das Spiel Ungarn. Deutschland war für mich, war in meinen Augen die absolut dominante Mannschaft. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass so Leute wie, gut, Gündogan kann nicht mit angezogener Handbremse gespielt haben bei einem Tor und einer Vorlage.
Nein.
Aber so, also aber auch so selbst Kroos.
Nein, aber es war ja wirklich, was ja das Krasse war gegen Ungarn, war ja, Ungarn hat uns ja, unser erstes Spiel gesehen. Ja, und hat dann genau die Stärken versucht zu bekämpfen. Ja. Also die haben die Mitte zugestellt und haben uns die Außen angeboten. Ja. So, und das hast du daran gemerkt, dass Musiala und Wirtz relativ harmlos waren, weil sie zugestellt waren. Ja. Das heißt, es
wird noch harmloser als Musiala.
Richtig, und der war auch echt ein bisschen frustriert. Ja. Und dafür hat uns Ungarn angeboten, flankt. Und dann, wie bei Werder manchmal auch, dann fliegen 1 Million Flanken rein, aber da ist niemand.
Ja.
Weil da war Havertz. So. Und das war ganz eindeutig. Entweder du wechselst einen kopfballstarken Stürmer ein, dann können die uns nicht mehr flanken lassen.
Ja.
Ne? So. Oder du machst das Spiel breit.
Ja.
Ne? Und nimmst einen in der Mitte raus und machst das Spiel breit. Das haben sie dann gemacht mit Sané. Und ich fand auch nicht eine Sekunde, aber in den deutschen Medien mir auch dieses Gerede über Frankreich enttäuscht und so. Ey, die spielen, und auch Portugal, die spielen genau das, was sie müssen. Die wissen genau, dass sie jederzeit einen Gang hochschalten können.
Und auch dieses Auskotzen über England, ne? Die spielen seit, lass mich lügen, seit 8 Jahren mittlerweile den gleichen Turnierball und standen einmal im Finale, haben das knapp verloren, standen einmal im Halbfinale, glaube ich. Ja. Also fragt doch keine Sau mehr nach.
Ja.
Lass die Engländer jetzt mit Glück ins Achtelfinale, dann haben wir K.O.-Spiele und dann wird's wieder genau, werden die genauso eklig und werden genauso gallig, wie jeder Schiss vor dir hat.
Und trotzdem sieht's scheiße aus, wenn du die Namen liest, weil Southgate, und das ist halt das Ding, was man ihm vorwerfen kann, er scheinbar zu seiner Abwehr, also den vertraut er ja keinen Meter über den Weg. Ja. Also wenn man mit dieser Offensivpower so einen Fußball spielt, dann bedeutet das nichts anderes als die Besten passen auf die alten Greise und Einbeinigen auf da hinten. Weil unsere Abwehr ist so schlecht, dass keiner mutig nach vorne, es bleiben immer 5 hinten.
Ja, du, und das hat man über Deutschland und zu Deutschland 2014 gesagt. Ich sag nur Ghana, ich sag nur Saudi-Arabien.
Trotzdem,
so ist es halt.
Trotzdem, ganz ehrlich, und diesen Shitstorm gegen die Deutsche Bank kann ich nicht verstehen.
Nee.
Ne? Nee. Also wirklich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ne? Wirklich nicht. So.
So. Amen, Reverend Kuhlmann.
Ich kann in meiner analogen Armbanduhr jederzeit die Zeit ablesen. Ne? Und was 2006 gut war, muss doch auch 2024 noch funktionieren.
Funktionieren, ich wollte gerade sagen.
Und da jetzt nichts passiert.
Friedrich Merz hat ihren Beitrag mit Gefällt mir mal.
So. Christian Lindner sagt, aber du weißt gar nicht, wie geil die schwarze Null ist.
Ja.
So, da leben wir doch. Und da können wir jetzt schon versprechen, wenn jetzt da jetzt nichts passiert, wird auch das nächste Turnier 2040. Kommt halt alle mit dem Auto.
Ja.
Scheiße, ist auch keine gute Idee.
Das aber. Wort zum Sonntag. Ihr Lieben, so, also, Teil 1 ist vorbei, Teil 2 haben wir angerissen, was da alles noch auf euch zukommt.
Shampoo und Spülung.
Freut euch drauf. Und jetzt müssten wir mittlerweile so Pi mal Daumen auch schon bei 1 Stunde 35 liegen. Wenn man beide Teile zusammenfasst, liegen wir wahrscheinlich doch wieder bei 2,5
Stunden. 6 bis 7 Stunden, würde ich sagen.
Ja,
könnte sein. Sehr gut. Name meines.
Sagen Sie,
Nee, wir gehen jetzt ins Froggies. Lieben Gruß übrigens an alle an alle Fanclub-Jungs und Mädchen, wir sind ja auch dichter zusammengewachsen. Hashtag das Beste aus zwei Welten. Haltet uns die Plätze warm. Und euch allen gutes Spiel, gute Tage und wir kommen auf jeden Fall vor Donnerstag nochmal mit dem zweiten Teil, egal wie.
So be it. So soll es sein und deswegen ja, High Five und wenn ihr das hier hört, hat Deutschland möglicherweise schon 3-0 gegen die Schweiz verloren und wir treffen dann als Gruppenzweiter im Achtelfinale auf, weiß ich nicht, England. Also, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.
Ciao. Bis dann. Tschüss.